Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Hello.
Hello.
248. Mal Bewegtbild-Banausen.
Zumindest in dieser Variante.
Zumindest in dieser Variante, ja.
Ja, früher gab es ja mal noch ein bisschen mehr.
Ja, insgesamt sind wir noch weiter, was die Episodenanzahl angeht. Seht ihr ja bei iTunes, da wird das immer
nummeriert. Ja, wird immer die Gesamtfolgenzahl angezeigt, ne?
Genau, da wird immer die Gesamtfolgen angezeigt. Deswegen bin ich manchmal irritiert, wenn mir der eine oder andere Hörer schickt, ja, in Folge 282 habt ihr das und das gesagt. Und so, ich denke, was? So weit sind wir noch gar nicht. Ja,
Grüße aus der Zukunft.
Grüße aus der Zukunft, ja. Zurück in die Vergangenheit.
Ja. So, heute aus dem winterlichen Berlin, ne? Also, ich war vorhin im Castingstudio, da hat's knallhart geschneit.
Geschneit hat. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es noch so kalt wird. Ich habe meine Handschuhe schon wieder weggepackt in den Schrank. Mhm. Aber die muss ich wohl wieder rausholen, so wie es aussieht.
Ja.
Jetzt brauche ich doch welche.
Echt krass.
Alter. Oder ich kaufe mir Fäustlinge. Habe ich mir mal neulich gedacht. Was ganz geil ist bei Fäustlingen ist, du kannst dir einen Mittelfinger zeigen und die sehen das nicht.
Wow. Okay.
Das ist mir mal neulich eingefallen. Du kannst durch die Straßen laufen und kannst dir einen Mittelfinger zeigen. Das ist eigentlich ganz cool. Deswegen habe ich gedacht, okay, brauche ich. Das ist schon ganz geil.
Hast du denn auch solche Handschuhe, mit denen du auf deinem Handy rumtippen kannst?
Die habe ich auch, ja. Die habe ich zwangsweise, weil ich habe doch erzählt, dass ich auf diesen Weihnachtsmarkt zum Beispiel aufgelegt habe.
Ach so.
Und da bediene ich ja mein Mac und da muss ich die Handschuhe nicht abnehmen, okay, wenn ich da so das nächste Weihnachtslied reinlade, sondern da ist ja auch diesen Touchpad und so, das reagiert ja auch mit den Handschuhen.
Ja.
Mit normalen Handschuhen kannst du den schwerer bedienen.
Ach echt?
Dadurch
egal, ist schon notwendig. Kannst du sogar schon jetzt deine Handschuhe steuerlich absetzen, oder? Müsste ja funktionieren.
Bestimmt, ja.
Wenn du die zum Arbeiten brauchst.
Ich glaube, Richtung Arbeitskleidung habe ich noch nie irgendwas abgesetzt. Das wäre neu.
Ja.
Meine Filme setze ich ja tatsächlich alle ab.
Ja, ja.
Ich mache ja Videomixing, ja.
Klar.
Baue ich natürlich alle meine Blu-rays baue ich natürlich mein Videomixing ein.
Logisch.
Aber Handschuhe bisher noch nicht.
Hm.
Wäre eine Überlegung wert.
Geht garantiert.
Normalerweise ist ja alles, es sind ja auch alles meine Arbeitsklamotten. Ich muss ja auch cool aussehen als DJ. Muss ja dann auch coole T-Shirts kaufen. Also ist eigentlich komisch, dass ich das nicht absetzen kann.
Na, hast du es mal probiert?
Nee, bisher noch nicht.
Also ich habe da schon einiges hinbekommen. Oder ich habe halt aber auch einen Steuerberater, die haben sehr viele Schauspieler in ihrem Klientel und deswegen haben die da einige Tricks drauf.
Aber da kann man das noch ein bisschen hinbiegen, als DJ zu sagen, so, ja, ich brauche jetzt ein bestimmtes Outfit. Ich weiß nicht, ob das durchgeht beim Finanzamt. Das sieht schon sehr nach
Geschirr aus. Naja, Versuch ist wert.
Versuch ist wert, sagst du. Mein neuer Schweizer Finanzberater Lee.
Ja, genau.
Ich probiere es.
Ja.
Ich setze das an.
Nee, also was Finanzen angeht, bin ich, glaube ich, wenig Schweizer.
Ach so. Immer Yippie.
Oder? Ja, wird es wahrscheinlich anders aussehen bei mir, keine Ahnung.
Ja. Geld ausgeben kann ich auch gut. Was meinst du, warum ich mir so einen Job ausgesucht habe? Früher, wo ich einmal Gehalt gekriegt habe im Monat, das ging gar nicht. Da war ich nach einer Woche schön im Dispo und dann... Und dann schön wie ein Obdachloser gelebt, aber eine Woche auf jeden Fall wie ein König.
Ja.
Und jetzt bin ich immer flüssig, dadurch, dass ich immer finanzielle Bewegungen habe. Ich kriege ja immer mein Geld in bar, weißt du, am Abend, wenn ich auflege, lege 3-4 Mal die Woche auf.
Aber kriegst du das immer in bar direkt im Anschluss?
Meistens, ja. Echt? Also wenn das jetzt nicht irgendwelche Firmenfeiern sind oder so, die überweisen das, aber normalerweise ist es immer in bar gegen Rechnung. Dadurch bist du halt immer flüssig.
Ja, ja, klar. Praktisch.
Hast halt diesen Flow, hast halt nicht mehr dieses von wegen, musst jetzt 3 Wochen dein Geld einteilen. Da habe ich ein Problem mit. Mit 3 Wochen Geld einteilen.
So lustig, ey. Bei Filmen kannst du dir schön Listen schreiben, wann, wie, wo, was geguckt werden muss und womit du noch wartest und so weiter. Aber mit den Finanzen klappt das nicht.
Das heißt nicht, dass ich privat geordnete und strukturiert mein Privatleben durchführe. Ja, das stimmt.
Mhm.
Da sieht's anders aus.
Abgefahren.
Ja, heute Episode ohne Star Wars Thema. Soweit ich weiß, zumindest von meiner Seite, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas nachzureichen hast.
Nee,
oder noch
irgendwie so 7 gar Filme nichts. Nee.
Aus dem Star Wars-Universum nochmal nachgeguckt
hast. Also klar, gerade nicht. Klar, gäbe es da noch einiges. Das wird ja wahrscheinlich auch noch früher oder später auf uns zukommen. Aber heute komplett ohne Star Wars.
Wie kommt es eigentlich, dass du Krieg der Sterne nicht rezensiert hast, wenn du den vor 2 Jahren oder so gesehen hast? Das war ja schon dann während dieses Podcasts, habe ich mich mal gefragt.
Naja, also du hast ja mitbekommen, was andere Leute da alles drüber erzählen können.
Hast du dich da nicht rangetraut?
Nee.
Aha.
Naja, außerdem bietet es sich doch an, bei so einem Film dann eben auch irgendwie ein paar Leute dazu zu holen und das ein bisschen größer aufzuziehen.
Ja, größer aufziehen, literally auf jeden Fall, was Laufzeit angeht und
ja.
Und so weiter. Das sind, also es war ja in der Folge waren insgesamt 7 Punkte zu holen beim Punkteraten pro Person.
Okay.
Und
wie ging das aus?
10 Leute haben bis jetzt getippt und 2 Punkte sind bis jetzt über die Ladentheke gegangen. Also 2 Leute haben gerade mal 1 von 7 geholt.
Was?
Ja, ist wirklich abgefahren.
Okay, krass.
So viele Punkte und ihr macht nichts daraus, ja. Nur ganz kleine
Sprünge. Komisch, ne? Weil also gerade bei der Episodenlänge hätte ich jetzt gedacht, dass da ein paar Leute richtig liegen.
Die hat ein einziger erraten.
Huh.
Bisher. Also es haben noch nicht alle abgegeben, aber Fepse war bis jetzt der Einzige, der die Episodenlänge richtig hat. Schon abgefahren.
Mhm. Na gut, allzu lange können sie da nicht mehr tippen. Wir sind ja kurz vor Veröffentlichung.
Ja, das stimmt.
Okay,
jetzt,
krass.
Wenn wir aufnehmen, kommt die Episode raus.
Ja, hätte ich gedacht, dass da ein paar mehr Leute punkten.
Nee, da sind auf jeden Fall nicht viele Punkte rübergewachsen.
Okay.
Die tun sich ein bisschen schwer so mit diesen Gastepisoden. Da sind ja immer mehr Punkte zu holen, auch mit der Episode von Tom.
Mhm.
Da haben auch nicht zu viele gepunktet. Insofern ist das ganz witzig. Eigentlich sind mehr Punkte zu holen, aber es machen durchschnittlich weniger.
Seltsam.
Können wir uns halt zu zweit ein bisschen leichter einschätzen, als wenn da noch eine dritte Person da ist. Und
ja, das ist halt
dieser Faktor X.
Ja.
Und jetzt hat man sogar 2 Personen, die noch extra dabei waren und Star Wars und so.
Mhm.
Also leicht war es nicht, aber ein bisschen mehr hätte ich schon von euch erwartet.
Gleich mal wieder ein bisschen Kritik geäußert.
Nach den ganzen Trainingsrunden, was soll das?
Ja.
0 Punkte, 0 Punkte, 0 Punkte, alle hintereinander. Ich so, was?
Ja, selber schuld, wenn ihr euch das durch die Lappen gehen lasst.
Ja, selber schuld, ja. Das hätte einer von ganz unten, hätte alle überholen können. Mit dieser einen Tipprunde.
Voll, klar.
Und nichts macht ihr draus.
Tja.
Okay, also heute kein Star Wars, haben auch genug rumgenerdet und
nee, aber bei mir ist so ein bisschen Themenabend.
Bei dir ist Themenabend heute wieder.
Mhm.
Da bin ich ja gespannt, wo der Themenabend hingeht. Muss ich das erraten oder willst du das verraten?
Das musst du nicht erraten, das wirst du relativ schnell merken.
Werde ich schnell merken?
Ja, ja.
Sind das wieder 3 Teile einer Reihe oder?
Nee.
So nicht, so einfach nur aufwendig?
Nee, so einfach nur auch nicht.
Okay. Ich bin gespannt, ich werde ja vielleicht schon mal eine Richtung da erkennen können, weil du fängst ja an in dieser heutigen Episode.
Mhm.
Und leitest die Leute ins Banausenwochenende ein. Insofern, schieß los.
Ja, wir haben einiges auf der Uhr heute, ne? Einen gemeinsamen Film. Mhm. Ansonsten hat noch jeder 3 andere Projekte.
Korrekt.
Also kommt ein bisschen was zusammen.
Ja, definitiv. Haben einiges auf dem Schirm. Vielleicht kann ich nochmal einen Punkt nachreichen. Was heißt Punkt nachreichen? Sondern Punkte nachreichen. Ich habe mir nämlich der Chaos-Cop angeguckt, wie er in Deutschland heißt. Thunder Road im Original.
Ja.
Wahrscheinlich der am schlechtesten vermarkteste Film vom Titel aller Zeiten, weil
ja.
Die haben einfach eine Pupskomödie draus gemacht und einen Adam Sandler-Filmtitel genommen. Für einen Film, der sich über einen Typen kurz vor einem Mental Breakdown halt die ganze Zeit dreht und der sehr unangenehm ist.
Mhm. Ja, stimmt, da klingt der Titel so ein bisschen harmlos, ne?
Das ist super bescheuert übersetzt. Und Thunder Road ist halt ein Song von Bruce Springsteen, der in dem Film auch eine Rolle spielt. Insofern alles durchdacht und da den Chaos-Cop draus zu machen, also das Misleading vom Allerfeinsten. Und den hatte Tino hier mal mitgebracht, als wir mit ihm zum ersten Mal aufgenommen haben, von den paar Auftritten, die wir mit Tino hatten. Und beim ersten Mal hat er uns Thunder Road mitgebracht. Und ich gebe ihm 8 Punkte. Das ist ein guter Film.
Okay. Wo war Tino da?
Tino war sogar bei 9. Der hat ihm 4,5 bei Letterboxd gegeben. Und kam allgemein sehr gut weg. Also Alessandro hat ihn auch gut bewertet und so. Finde ich ganz interessant, dass Jim Cummings, der die Hauptrolle Regie und Drehbuch geschrieben hat für den Film, dass der sehr aktiv ist in Social Media und dann noch die Letterbox-Einträge, wo sein Film praktisch dann, wo einer eine Review schreibt, der liked dann immer die Reviews und so.
Ach was.
Und geht dann immer auch bei Instagram und liked dann die Fotos und die Stories und so von den Leuten, wenn die ihn verlinken und so. Der ist da sehr...
Boah, das klingt immer nach einem Fulltime-Job.
Ja, der ist sehr aktiv, was Social Media angeht. Der ist da auf jeden Fall sehr dankbar für die Fans, die seine kleinen Filme dann doch feiern und unterstützt das. Finde ich ganz sympathisch.
Ja, cool. Ja, ist recht, wenn die Filme dann so gut sind.
Ja, definitiv.
Das klingt also so, als müsste ich mir den jetzt auch endlich mal angucken.
Der würde dir gefallen, glaube ich.
Ja?
Ja, das wäre, würdest du zu schätzen wissen. Und das schmeckt ein bisschen wie so ein A24-Film.
Okay.
Obwohl es keiner ist. Insofern dürfte deine Baustelle sein, also der würde dir gefallen.
Okay.
Kannst du gerne auf deine bescheidene Watchliste packen.
Ja, mache ich.
Als 6. Film. Bescheidene Auswahl.
Ja, ich nutze das doch nicht, Mann.
Mach doch, gib doch den Leuten ein bisschen Anregung.
Ja,
das hau da alles rauf, was dir begegnet.
Muss ich mal machen, ja. Ich bin da viel zu selten. Ich lock nur meinen Scheiß und in der Regel
gleich wieder raus.
Ja.
Ja. So wie Lee immer Partys besucht. Kurz mal Club rein.
Ja.
Gläschen ein Champagner und wieder weg.
Sich kurz blicken lassen. Das ist ja in den meisten Fällen reicht das ja schon.
Ja. Halbe Stunde später wieder vom Fernseher.
Werde ich jetzt Berlinale-mäßig auch so angehen.
Hallo, mich gibt's noch und dann
wieder weg. Ja, also in den meisten Fällen reicht das.
Das stimmt, ja.
Ja, weil ich, ganz ehrlich, auf solchen Partys, ich weiß auch nie wirklich, also klar, Socializing ist das Ziel, aber die meisten Leute, mit denen es sich lohnen würde, da groß ins Gespräch zu kommen, die werden halt auch übelst belagert.
Ja, klar.
Weil da rennen natürlich Tausende von Schauspielern rum und dann stürzen die sich gleich immer auf jemanden, wenn der den Raum betritt. Und oh, ich habe keinen Bock, mich da mit anderen Leuten zu prügeln, weil ich mich mal kurz mit irgendeinem Caster oder Produzenten unterhalten möchte.
Und rein von der Party und von der Musik ist es wahrscheinlich auch selten deins, wenn die irgendwie auf diesen Film
sind. Naja, ich meine, das kommt dann dazu. Was ist dann die Alternative? Ich meine, da stehst du da rum und versuchst, einen guten Eindruck zu machen. Die Alternative ist halt, du nutzt es aus, dass es in der Regel umsonst Drinks gibt und lässt dich halt volllaufen.
Künstler. Und haust dann richtig über die Stränge und stehst in der BZ.
Ja. Das ist dann halt eben das andere Extrem.
Schlechte
Presse.
Die Frage,
ob das so eine gute Strategie ist.
Das ist auch gute Presse.
Ja, weiß ich nicht.
Komm, du machst mal Finanzberater, ich mach deinen Imageberater. Polier dein sauberes Image richtig auf.
Ja, danke. Lieber nicht.
Wir gehen auf eine Filmparty und besaufen uns da richtig, bis wir in die Zeitung kommen. Und dann bist du im Gespräch. Ich mach dich zum Shia LaBeouf Deutschlands.
Mhm. Also früher habe ich das echt oft gemacht, da so hart über die Stränge geschlagen bei irgendwelchen Premierenfeiern oder sonstigen Anlässen.
Okay.
Das, nee.
Schön beim Deutschen Filmpreis aus den Hintern rein, hörst du die so. Zicke, zacke, zicke, zacke.
Ja, so in die Richtung.
Geil.
Ach, geil.
Hätte ich ja gerne gesehen.
Mhm. Okay, kommen wir zu meinem ersten Film.
Ja, let's go.
Und in der Episode mit Tom, da erinnerst du dich vielleicht dran, weil da habe ich angekündigt, dass ich den gucken werde. Also ich habe nicht den Filmtitel genannt, aber erwähnt, dass ein 80er-Jahre-Film ist. Und da hatte ich ja so ein bisschen Schiss, weil du ja auch so anfingst. Dann dachte ich so, fuck, nachher ist das der Film. Und bei Tom, gut, der hat dann eh was ganz anderes gebracht. Aber jetzt habe ich mir den endlich mal angeguckt. Und das war tatsächlich sowas wie eine Lücke von mir. Auch wenn das wahrscheinlich bei den meisten Leuten nicht wirklich als Film, den man gesehen haben muss, läuft.
Mhm.
Aber gerade als Family Guy Fan wurde dieser Film halt auch schon echt oft zitiert in der Serie. Und ey, so wie das immer kommentiert wurde oder wie die sich halt drüber lustig gemacht haben, dachte ich so, Alter, fuck, ich muss diesen Film endlich mal sehen. Jetzt habe ich es gemacht. Aus dem Jahr 1989. Und ich sag dir mal die Tagline, mal gucken, ob du dann drauf kommst, welcher Film das ist. The dancing's over, now it gets dirty. Das ist so eine grandiose Tagline, Alter.
Ja, es spielt natürlich auch Dirty Dancing an.
Ach, das wusste er gleich. Okay.
Schließe ich mal daraus. Insofern.
Geil, wie bist du da gleich drauf gekommen?
Naja, so eins und eins zusammengezählt, aber er könnte natürlich irgendwas Musikalisches sein, so wie es sich anhört.
Mhm.
Sagst du nochmal die Tagline?
The dancing's over, now it gets dirty. Ich habe noch eine andere Tagline, die ist auch sehr schön. Aber da ist schon der Name des Protagonisten mit drin. Vielleicht kommst du dann sofort drauf.
Mhm.
Dalton lives like a loner, fights like a professional and love like there's no tomorrow.
Okay.
Das ist so großartig. Weiß immer noch nicht.
Richtig 80er Jahre Tagline. Nee, das hört sich an nach sexy Tanzfilm, aber ich komme nicht drauf.
Nee, ich habe Family Guy gesampelt.
Oh my God, Roadhouse!
Bam, Alter.
Oh, okay, ja klar, der Hauptdarsteller. jetzt verstehe ich.
Roadhouse.
So geil, Alter. Ich habe mir endlich Roadhouse angeguckt.
Okay, also war eine Erstsichtung.
Ja, Mann, ich kannte ihn nicht.
Wäre bei mir auch eine Erstsichtung gewesen, auf jeden Fall. Ich kannte ihn auch nicht.
Ach, du kennst ihn nicht?
Nee, ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nie gesehen. Aber es
Alter, hast auf jeden Fall was verpasst.
Der ist richtig 80s?
Ey, der ist so, Alter, der bedient so viele 80s-Klischees. Und also sowieso der Look, die Frisuren, die Klamotten und alles ist so hart 80s und einfach auch schon so die Message in dem Film.
Mhm.
Das hat Family Guy übrigens auch auf den Punkt gebracht.
The only message in that movie is that every problem in life can be solved by kicking.
Und daraufhin.
Ein gutes Motto, ja.
Ja, weil Peter hat sich in so einer Videothek diesen Film gekauft. Und dann gucken die in den Film und stellen eben fest, das ist die einzige Message in dem Film. Und Peter nimmt das Ding halt Volley und dann in der Folge bei jeder Interaktion fängt er irgendwann an, die Leute zu treten.
Das ist auf jeden Fall auch eine geile Methode. Und
dann immer Roadhouse. Das ist großartig.
Der berühmte Roadhouse-Kick.
Ja, eben. Ey, das ist schon so herrlich, Alter, weil der so, Patrick Swayze spielt Dalton. Und der ist so, die nennen das Cooler. Mhm. Ja, seine Berufsbezeichnung. Der ist eigentlich so ein Türsteher, Rausschmeißer halt, ein Bouncer.
Ja.
Aber als Cooler ist er so der Chef von dem Team, der dies alles eher überwacht. als dass der jetzt selber permanent zum Einsatz kommt. Wobei, das macht er natürlich auch. Deswegen Roadhouse, ne? Der kickt hier alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
Wie sich deine Stimmlage auch gleich erinnert, wenn du Roadhouse sagst.
Das ist
geht gleich zwei Oktaven tiefer.
Natürlich. Ja, und der ist eben der Cooler und arbeitet in so einem Laden, der am Anfang gezeigt wird, und dann kommt so ein Typ rein und der sieht Dalton bei der Arbeit zu und sieht eben, wie der beste Cooler dieser Gegend seinem Job nachgeht und geht auf ihn zu, steckt ihm eine Visitenkarte zu und meint, ich brauche dich. Ich habe da einen Laden. Und das ist auch so schön, wie das lokalisiert wird. Outside of Kansas City. Mhm. Also Kansas City wäre schon Goi, aber es ist outside of Kansas City. Hat noch der Typ Problem. So eine Spelunke und da hängt halt das fieseste Volk ab. Und da gibt's halt jeden Abend mehrere Schlägereien und die nehmen den Laden auseinander. Und deswegen braucht er den besten und professionellsten Cooler, den die Welt je gesehen hat. Und das ist Dalton. Mhm. Und als er ihn darauf anspricht und sagt ihm so, hier, ich will, dass du für mich arbeitest, sagt er, warum? Er so, naja, ich will den Besten. Und dann sagt er, der Beste ist Wade Garrett. Und dann sagt er, naja, Wade Garrett ist aber alt. Und sagt er, ist trotzdem noch der Beste. Und dann haben wir eben da auch schon mitbekommen, es gibt so eine Art Mentor oder halt Vorbild. Und im späteren Verlauf merken wir dann auch, guter Freund von Dalton, das ist Wade Garrett. Dieser Herr wird von Sam Elliott gespielt.
Sam Elliott spielt den, okay.
Ja. Und das ist so geil, Alter. Weil ich mag ja Sam Elliott total gerne.
Ja, mega.
Und das passt auch insofern, weil da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Als Adam West gestorben ist, der war ja der Bürgermeister bei Family Guy, ist Sam Elliott eingesprungen.
Oh.
Und ist auch, sieht in der Figur aus wie Sam Elliott und kommt auch immer auf dem Pferd angeritten und hat auch immer einen Cowboy-Hut auf und so. Ist einfach der Cowboy. Der erledigt in der Stadt dann alles mit dem Pferd.
Mhm.
Ja, Sam Elliott. Und ist hier halt schon irgendwie alt. Ist voll weird, obwohl es 89 ist, ist Sam Elliott hier schon gefühlt halt eben sehr viel älter als der Rest. Soll er ja auch sein. Aber er ist echt ein kerniger Typ. Also schon geil. Der war damals schon echt eine sehr coole Socke. Mhm. Naja, und der kommt aber erst später zum Einsatz, weil jetzt geht's eben drum, dass dieser Typ Dalton engagiert und der sagt dann, alles klar, 5000 im Voraus und dann 500 pro Woche. Ich mir auch denke, Alter, als Bouncer verdienst du ja einen Arsch voll Geld, ey, was sind das für Beträge? 89, sagt der, 5000 im Voraus und dann 500 pro Woche? Ist auf jeden Fall ein gutes Gehalt. Ja. Aber, ne, wer den Besten will, muss eben tief in die Tasche greifen. Und so sagt er, ja klar, kein Problem. Und ganz wichtig auch, er muss alle Medical Bills übernehmen. Also immer, wenn Dalton was abkriegt, ne, will er dafür nichts bezahlen. So alles, was der Arzt dann auf die Rechnung schreibt, muss eben auch vom Chef übernommen werden. Das ist der Deal. Und er hat das komplette Sagen. Also er sagt, wenn ich da hinkomme, dann machen wir das aber auch so, wie ich das will. Und er so, ja, ja, klar, logisch, du bist der Boss und so, weil du bist der Beste. Und deswegen muss Dalton dann outside of Kansas City diesen Laden aufräumen. Und das ist tatsächlich auch schon mehr oder weniger die komplette Handlung. Das ist eigentlich voll der Western. Mhm. Weißt du hast so den Typ, der in dieser Stadt oder im Dorf oder jetzt in diesem Fall eben in diese Spelunke da einfach aufräumen muss und sich halt der bösen Jungs entledigen muss. Das ist voll der Western.
Hört sich an wie so ein Pflichtfilm für irgendwelche Securities, die so vor den Diskotheken stehen.
Das ist auch der Witz, Alter. Das stand in den Trivia Facts, dass die hier eine Szene der Polizei tatsächlich auch immer zeigen in bestimmten Staaten. Mhm. So als Lehrvideo, wenn es um Deeskalation geht.
Okay.
Ja, weil Dalton, als er dann da angekommen ist in dem neuen Schuppen, guckt er sich das auch erstmal an, ne, und sieht auch gleich so, alles klar, so der Barkeeper, der zwackt sich immer was von der Kohle ab und die Bedienung da drüben, die scheint Drogen zu dealen und dann versammelt er die ganze Mannschaft und sagt dann erstmal so, du bist raus und du auch. Alle anderen können bleiben. Hier sind meine Regeln. Und dann hat er drei Regeln, die er aufstellt. Mhm. Und die letzte Regel ist eben, be nice. Egal, was du machst, be nice. Und dann kommen mal zu Typen an und sagen, ja, was, wenn jetzt hier einer mich einen Hurensohn nennt und so, dann soll ich auch nice zu dem sein. Da sag ich, ja klar, das ist einfach nur ein Wort und das musst du an dir abprallen lassen. Das ist alles nicht persönlich.
Be nice. Die 80er mit ihren zwei Wort-Slogans. Ja, James Belushi bei der Prinzipal, no more. Jetzt ist es be nice. Zieht sich durch.
Alter, die Dialoge hier ist so geil. Vor allem, das endet dann damit, dass er sagt, also immer nice sein, I want you to be nice until it's time to not be nice. Das ist auch so okay. Geil. Aber er erklärt doch nicht, wann der Punkt gekommen ist, ne? Das ist einfach so. Ey, der haut Sätze raus, Alter. Nobody ever wins a fight. Der so, weil, ganz wichtig auch bei Dalton, hat an NYU ein abgeschlossenes Philosophiestudium hinter sich gebracht. Mhm. Das ist also auch noch studierte Philosoph. Natürlich auch Kampfsportler und macht dann auch gerne so halbnackt da seine Tai-Chi-Übung. Und es ist alles so groß, Alter. Zumal er ist jetzt auch nicht wirklich der Brecher, ne? Also Patrick Swayze sieht optisch aus, also auch staturmäßig wie bei Dirty Dancing. Das ist nun wirklich kein aufgepumpter Typ.
Ja, klar.
Aber die wurden hier natürlich auch alle gecoacht von Martial Artists und so weiter. Deswegen soll das schon so aussehen, als wäre er halt der krasse Kämpfer. Und es wird tatsächlich auch immer wieder mal thematisiert, dass Leute ihn sehen und sein Name, ne, sein Ruf eilt ihm voraus. Ist klar, alle wissen, wer er ist, kennen seinen Namen. Mhm. Und oftmals ist dann so eine Reaktion von, huh, I thought you were bigger. Und er ist aber halt ganz mit einer stoischen Ruhe geht er das halt alles an und ist halt ein Profi. Deswegen sagt er dann auch vor der versammelten Truppe, ne, also erklärt diese Regeln und sagt dann, it's my way or the highway.
Ach, Limp Bizkit geht ja auch noch. Okay.
Oh, und so geil. Also dann, natürlich muss er dann auch irgendwann nach so einer Schlägerei, nachdem es das erste Mal rund ging in dem Laden, muss er danach zum Arzt, weil er natürlich was abbekommen hat. Mhm. Und die Ärztin, die ist dann auch so sein Love Interest für den Film. Das ist Elizabeth Clay, genannt Doc. Von Kelly Lynch gespielt übrigens. Und Alter, der Dialog, der erste, den die haben, ist halt auch so geil. Sie fragt ihn dann im Krankenhaus, ne, also behandelt wird, fragt sie ihn, do you always carry your medical records around with you? Sagt Dalton, saves time. Alter, der haut so krasse Sachen raus, aber das ist so lustig. Man kann sich hier wirklich, also sehr oft kann man sich hier lustig machen über wie platt die Dialoge sind. Ey, das ist schon, aber es ist natürlich, es ist natürlich ein grober Schrott. Hm. Es ist halt so ein Testosteron vollgepacktes Ding, was nur Klischees bedient und eigentlich geht's auch nur um diese Kampfsequenzen. Ja, das ist schon irgendwie witzig. Und fürs Protokoll, das ist jetzt schon wieder der nächste Film in diesem Jahr, den ich mit Keith David gesehen habe.
Ach, geht weiter.
Weil der spielt hier auch mit. Der ist hier nämlich auch einer der Belegschaft. Und das ist so krass, Alter. Der hat einen Credit und alles. Und es sind wohl viele Szenen von ihm rausgeschnitten worden. Aber der findet im fertigen Film kaum noch statt.
Okay.
Also den musste er echt suchen.
Ja, und glaube ich auch schon Spitzenreiter für dieses Jahr, weil ich in der kommenden Episode zufälligerweise haben wir da so einen gemeinsamen Film uns ausgeguckt und dann habe ich mir einen Film angeguckt, wo der gleiche Hauptdarsteller dann nochmal mitspielt. Dachte auch so, okay, das ist ein krasser Zufall.
Also schon einen guten Start mit dem hingelegt.
Guter Start mit ihm, ja.
Ja, und natürlich wird dann Wade Garrett auch irgendwann im späteren Verlauf dazugeholt, weil der dann natürlich nochmal aushilft. Und es gibt natürlich auch einen Antagonist in dem Ort, der wird von Ben Gazzara gespielt.
Oh. Und Hochkaräter.
Ja, schon ein großer Name, ja, ne?
Definitiv.
Alle, die sind vor allem...
Ich glaube, Mulholland Drive war einer seiner letzten Rollen, bevor er verstorben ist. Da kam nicht mehr so viel.
Ja, die sind, also Patrick Swayze und er sind, glaube ich, auch relativ zeitnah, wie heißt das? Nicht gleichzeitig, aber halt nicht weit voneinander entfernt gestorben. Und wohl beide...
Geografisch, ja.
Das weiß ich nicht. Nein, zeitlich, aber wohl auch an derselben Sorte Krebs.
Oh, okay. Aber Ben Gazzara war um einiges älter als Patrick Swayze.
Naja.
Der war ja schon in den 60ern groß.
Ey, und dann, ich hab's natürlich zum Maximum gefeiert. Ich meine, nachdem wir das bei Steven Seagal schon hatten, dass er den MacGruber-Move macht, haben wir das hier nochmal extremer. Und das war auch zweifelsohne, war das die Inspiration für MacGruber. Mhm. Sein Throat-Ripping-Move. Den hat er halt von Dalton.
Ah ja.
Weil der auch genau, also die Körpersprache und wie er dann danach so völlig panisch guckt und so, das ist halt original das Ding.
Okay.
Alter, und der hat, ey, die Outfits von dem, Alter, der hat dann voll oft so ein Hemd an, was so aussieht wie so ein, wie irgendeine Kutte, die du beim Kampfsport anhast, weißt du? So beim Judo oder so getragen wird. Aber es ist halt nur ein Hemd, also nicht so ein ganzes Ding. Das ist voll strange, Alter. Dann immer diese Föhnfrisur und alles und da bewegt sich natürlich auch nichts. Ne? Da gab es auch Witze drüber, so ob jetzt er oder Kelly Lynch mehr Haarspray in den Haaren hatten. Das ist schon, Und natürlich gibt es dann eine Sexszene, wie in allen 80er-Jahre-Filmen. Und
das mit einem Saxophon begleitet wahrscheinlich.
Nee, habe ich drauf gewartet, aber es ging dann eher in so eine Unchained Melody-Richtung.
Okay.
Weiß nicht mehr genau, welcher Song das war, aber ja, ich hätte auch ein Saxophon erwartet. Mhm. Das ist schon lustig, ey.
Das Saxophon.
Ja, und das Ding ist, dass Patrick Swayze den Film gemacht hat, der hatte so ein paar Bedingungen, was eh lächerlich ist, aber da sieht man mal, wie groß, also was das für ein großer Name war zu dem Zeitpunkt halt auch, ne? Natürlich durch den Erfolg von Dirty Dancing, und dann kam eben nicht viel später dieser hier und eine seiner Bedingungen war, dass er hier alle Klamotten behalten kann nach dem Dreh. Ich auch denke, ausgerechnet diese Hemden und übertrieben engen Jeans und so, alles, was du hier hast, willst du unbedingt behalten, aber gut.
Bei, war da gut den Style.
Ja, anscheinend. Bei Ghost hat er das auch versucht, da hat das aber nicht geklappt.
Ah ja.
Und das
so fühlt sich Patrick Swayze seinen Kleiderschrank.
Was ich sowieso interessant finde, der hatte wohl schon bei Dirty Dancing Knieprobleme, was ja auch mit der ganzen Tanzerei und so weiter nicht ohne ist, wurde da schon am Knie behandelt. Und hier hat er sich dann nochmal am Knie verletzt, weil hier ja eine Menge Kampfsport zum Einsatz kommt. Und zwar richtig krass, ne? Also es musste punktiert werden und alles. So, der hatte echt Knieprobleme bei dem Ding. Das hatte zur Folge, dass der im Anschluss Tango & Cash abgelehnt hat, weil da wurde ihm die Hauptrolle angeboten oder eine der beiden Hauptrollen. Und dann hat er auch Predator 2 abgelehnt, weil der sollte er Mike Harrigan spielen, also die Rolle von Danny Glover.
Krass.
Sollte er spielen und weil es da eben halt auch wieder, weil er sich das actionmäßig nicht mehr zugetraut hat mit kaputtem Knie, ist es dann Ghost geworden, was natürlich
ein bisschen ruhiger, ja,
auch funktioniert hat, weil das dann ja der Hit wurde. Ich meine, das ist ja schon eigentlich gut, so gesehen gut gelaufen, ne? Weil Tango & Cash war ja eher ein Flop.
Ja.
Und Roadhouse war eben auch nicht so erfolgreich, wie er sich das erhofft hat. Und so gesehen war es ganz gut, dass er sich dann für Ghost entschieden hat.
Hat ja in den 90ern mit Point Break, glaube ich, auch einen ziemlichen Hit gelandet.
Ja, aber
Keanu Reeves. Also,
ja, aber das war dann eben ein paar Jahre später schon.
Ja, ja. Aber der war in den 90ern auch noch ziemlich huge.
Ja. Ja, Ghost war ja dann auch 90er.
Ja. Durch die Filme, genau.
Ja, was kann ich noch erzählen? Dass Kelly Lynch gar nicht die erste Wahl war. Annette Bening war schon besetzt, wurde dann aber von Kelly Lynch ersetzt. Das hatte tatsächlich was damit zu tun, dass die noch einen Vertrag mit United Artists hatte, von denen der Film hier ist. Und laut Kelly Lynch mangelte es an der Chemie zwischen Patrick Swayze und Annette Bening.
Deswegen, hat Kelly Lynch gesagt.
Deswegen Kelly Lynch.
So.
Und Kelly Lynch ist mit Mitch Glaser verheiratet. Der wiederum ist Autor und hat schon einige Sachen geschrieben, in denen Bill Murray mitspielt. Und deswegen macht sich Bill Murray den Spaß, dass jedes Mal, wenn er im Fernsehen irgendwie Roadhouse sieht und es diese Sexszene gibt zwischen ihr und Patrick Swayze, ruft er Mitch Glaser an, um sich drüber lustig zu machen. Bill Murray, Alter, muss ein geiler Typ sein. Ja, und Patrick Swayze war aber eben so eine große Nummer, dass das beim Dreh anscheinend echt Probleme verursacht hat, weil halt irgendwie busseweise Frauen angefahren kamen, weil die halt mitbekommen haben, dass sie da drehen. Und dann haben die halt den Drehort belagert. Und weil Dalton natürlich so ein Loner-Typ ist, mietet er sich dann für die Zeit, die er da arbeitet, wo er auch gleich sagt, das wird nicht lange dauern, ne? Ist ja Profi, mietet er sich in der Zeit nicht in irgendeinem Hotel ein, sondern hat dann da so eine umgebaute Scheune, so abseits, völlig ab vom Schuss. Absurderweise aber irgendwie in Luftlinie trotzdem direkt gegenüber von der Villa von dem Antagonisten hier. Dazwischen ist aber so ein Fluss. Und deswegen sieht er nur ganz in der Entfernung, was da hinten geht und hat ansonsten da halt so seine Ruhe und macht dann da auch immer seine Übungen und ist halt so ganz allein, rennt dann eben auch öfter mal nackt oder halbnackt rum. Und dann haben die da wieder so diese Szene gedreht am Fluss, wo er so seine Übungen macht und dann kam halt knallhart auf einem Boot so eine Horde von Frauen an, die sich halt auf dem Weg dann Zugang zum Set verschafft. Okay. Geile Vorstellung, Alter, drehst du eine Szene plötzlich im Hintergrund auf dem Fluss, kommt zum Boot angefahren mit kreischenden Fans. Völlig bekloppt.
Allerdings, ja.
Naja. Und auch, es ging so weit, dass die hier manche Komparsinnen austauschen mussten, weil die halt nicht drauf klargekommen sind und nur noch Patrick Swayze angestarrt haben und gar nicht mehr spielen konnten. So. Der Typ, das muss so krass sein, was der zu dem Zeitpunkt für ein Star war. Mhm. Ja.
Ja, it's nice to be important, but it's more important to be nice. um einen anderen Slogan zu zitieren.
Ja, until it's time to not be nice.
Ja.
Und dann Roadhouse.
Roadhouse.
Ja, und der Film ist natürlich auch Razzie nominiert gewesen, ist sogar im Official Razzie Guide, ne, also der Typ, der die Razzies gegründet hat, John Wilson, der hat ja auch ein Buch rausgebracht, diesen Official Razzie Movie Guide. Mhm. Und da ist der in den 100 Most Enjoyable Bad Movies Ever Made. Da ist der drin.
Most Enjoyable Bad Movies, so so.
Und das trifft auch genau zu. Das ist wirklich ein beschissener Film, der aber echt Spaß macht.
Klingt so, ja. Klingt nach Spaß.
Also den musst du dir natürlich idealerweise mit ein paar Freunden angucken, weil also da lachst du dich kaputt, wenn der so seine One-Liner raushaut mit seinem stoischen Schauspiel. Es ist schon irgendwo echt witzig. Ja, und deswegen Nominierungen jetzt auch für diesen Film als Worst Picture, Worst Director, Worst Screenplay, Worst Actor für Patrick Swayze und Worst Supporting Actor für Ben Gazzara.
Okay.
Hat keinen gewonnen, weil Star Trek 5 in dem Jahr so ziemlich jeden mitgenommen hat. Das war ja, glaube ich, auch, da hat William Shatner Regie geführt und hat dann da auch noch einen Razzie für bekommen und so.
Der kam nicht gut weg, ja?
Nee. Mhm. Der hat in dem Jahr so ziemlich alles geholt.
Wusste ich gar nicht, dass da so ein Star Trek-Teil so ausbricht.
Ich weiß auch nicht, ob die jedes Jahr die Star Trek-Filme nominiert hat oder halt immer, wenn es einen gab, ob die dann Razzie nominiert waren, das weiß ich nicht.
Naja, bei der Zorn des Khan oder so kann ich mir das nicht vorstellen. Das sind ja auch schon Filme, die krass gefeiert worden sind damals, also von,
naja,
von Kritik und von Fans.
Ja, aber diesen Film hier, den feiern auch wirklich einige.
Witzig.
Ja, zumal, ich fand das so krass, Alter, weil geschrieben haben das R. Lance Hill und Hilary Hankin. Und Hilary Hankin hat halt, gut, jetzt 7 Credits, nicht die Welt, aber hat halt auch sowas wie Wag the Dog geschrieben, den ich super finde. Und auch einigermaßen clever geschrieben und ein bisschen tiefgründig und so. Und
ja,
halt verglichen mit dem Ding schon hart.
Schon Sprung von einer Polizsatire zu dem Film hier.
Also gut, der andere, R. Lance Hill, ist auch 6 Credits, nicht die Welt. Out for Justice und 8 Million Ways to Die passt dann, glaube ich, schon eher in die Schiene. Mhm. Regisseur Rowdy Harrington, das war hier sein 2. von bisher 9 Credits, also auch nicht wahnsinnig viel gemacht. Und ich meine dann so Filme wie halt Tödliche Nähe, diesen Bruce Willis-Film. Mhm. Das, also da ist Roadhouse wahrscheinlich noch sein größter Film. Und Producer aber Joe Silver.
Okay.
Deswegen gibt's hier auch die ein oder andere Explosion. Und ist schon einigermaßen groß aufgezogen. Hat 17 Millionen gekostet, aber eben nur knapp über 30 eingespielt und war damit natürlich ein Flop. Weil da haben sich sehr viel mehr erhofft. Mhm, durch den Herrn Patrick Swayze. Ja, so viel zu Roadhouse. Dann würde ich zu den Zahlen kommen.
Wie lang geht der Film?
Eine Stunde 54.
Stunde 54, okay.
Ist ab 16 freigegeben. Weil es halt Schlägereien und eine Menge nackter Haut gibt tatsächlich.
Schlägereien, also nackte Haut und Explosion.
Ja.
Klingt erstmal nicht schlecht.
Ja, ja, eben. Gibt eine Menge Brüste und Föhnfrisuren und nackte Ärsche und Schlägereien.
Ah ja.
Klar.
Roadhouse.
Den habe ich auch noch.
Roadhouse.
Okay.
So, die Punkte für dieses Filmchen. 6,6 auf IMDb. Metascore ist ziemlich rot bei 36. Rotten Tomatoes von der Kritik 5,3 und vom Publikum 3,7. Letterboxd 3,4. Also du siehst, der Film hat Fans, obwohl die Kritik dann natürlich aufs Härteste zerreißt.
Naja, das ist schon, also ich... Der Ruf, den ich, also das Image, was ich von dem Film hatte, ungesehen, das stimmt auch überein mit dem, was du gesagt hast, dass das, glaube ich, nicht der Mega-Film ist, aber dass die Leute das auch wissen, aber den irgendwie trotzdem kultig feiern, weil es so ein lustiger Partyfilm ist halt.
Ist es
auch. Den man mit ein paar Bier und ein paar Kumpels auf, auf der Couch gucken kann.
Ich glaube, auch nur so funktioniert der.
Mhm.
Also ich glaube, wenn du dir den alleine anguckst und das alles ernst nimmst, dann kann man das, glaube ich, nur lächerlich finden. Aber
du hast doch gar keine paar Bier getrunken und ein paar Kumpels auf der Couch, oder?
Doch, ich habe den mit ein paar Leuten geguckt.
Waren mehrere Leute dabei?
Ja.
Okay. Gut zu wissen.
Mal lustig. Ja, also wie gesagt, ist kein geiler Film, aber ich hatte Spaß. Deswegen darfst du jetzt raten.
Naja, geht wahrscheinlich eher nach deinem Spaß als nach dem, ist kein geiler Film. Ich sag eine 7.
7 ist richtig.
7 ist richtig?
Sehr schön.
Okay, ja. Cool.
7 Punkte für Roadhouse.
Noch kurz so 7,5 tendiert.
Ja, hatte ich auch noch überlegt. Aber es ist halt, also wirklich, wenn du das runterbrichst, ist es harter Schrott.
Okay.
Aber macht Spaß.
Harter Schrott, der Spaß macht. Mhm. Klingt wie einige ehemalige Beziehungen von mir.
Ja, nicht nur von dir.
Von uns allen. Sehen wir uns nicht alle darin, in diesem Spruch. Alright.
So.
Roadhouse.
Ja, Roadhouse, so viel dazu.
Den hörst du noch ein paar Mal heute.
Das ist kein Problem. Jetzt war es bei der Razzie-Nominierung, dann gehe ich mal ins Oscar-Rennen rein und dann machen wir die andere Baustelle. Und habe hier einen Film, der 6-fach Oscar nominiert war.
Oh, shit. Habe ich auch noch.
Hast du auch einen?
Ich habe auch noch einen, der 6-fach Oscar nominiert war.
Ich hatte auch gerade Schiss, weil du übergeleitet hast, von wegen Tom hat erwähnt in der Episode, weil davon habe ich nämlich einen heute. Ich dachte, nein, nicht, dass der denselben bringt.
Okay.
Insofern, gut, dass es noch Roadhouse war, weil ich habe auch kurz gezuckt. Jetzt erstmal muss ich erstmal erwähnen, dass dieser Film im Lostopf drin ist. Und ich grüße die liebe Sarah. Die hat den irgendwann mal reingetragen, aber es hat mich getriggert. Listengäste hat das getriggert, dass dieser Film auf meiner Badewannenliste, die ich ja immer jährlich dann immer abhake, wo ich sage, okay, alles ist fertig hier. Und dieser eine Film ist halt übrig geblieben, weil sie den irgendwann mal in den Lostopf geschmissen hat. Und ich habe ihm jetzt das ganze 2022 Jahr Zeit gegeben, dass dieser Film gezogen wird. Wurde er nicht. Und es triggert mich immer noch, dass dieser Film nicht durchgestrichen ist.
Okay.
Deswegen habe ich den jetzt mal ohne Ziehung geguckt und Sarah darf sich gerne einen Ersatzpick aussuchen.
Neurotiker hier.
Total, ja. Da bin ich wirklich neurotisch. Und es ist ein Film aus dem Jahr 1973 mit dem Titel So wie wir waren. The Way We Were. Im Original.
Ja, wollte ich natürlich auch sehen.
Den wolltest du auch sehen?
Also, auf meiner nicht vorhandenen Watchlist steht er drauf.
Aber das ist doch viel zu romantisch für dich. Ist doch eine Liebesgeschichte und zwei Personen, die sich anschmachten auf dem Cover. Das sind doch nicht normalerweise Filme, die du dir anguckst.
Ja, stimmt. Aber es gibt schon so ein paar große von der Sorte, die ich noch nicht gesehen habe. Ich meine, Love Story ist auch so ein Ding.
Ja, fehlt mir auch.
Ist
in diesem Jahr auf der Badewannenliste. Ah, okay. Witzig, ja. Ja, da steht auch noch eine Erstsichtung aus. Aber es sind große Namen hinter. Also der Regisseur war Sidney Pollack. Der hat 2 Oscars gekriegt für Jenseits von Afrika und für Tutsi. Mhm. Großer Regisseur. Und das Drehbuch stammt von Arthur Lawrence. Das ist einfach mal ein Typ, der ist mit 95, glaube ich, gestorben. Und der hat Drehbücher verfasst, wie zum Beispiel Rope.
Hitchcock
oder West Side Story, das Original. Oh. Da hat er die Drehbücher geschrieben, also großer Name. Aber was richtig krass ist, sind 3 Herren, die hier uncredited als Drehbuchautoren aufgeführt worden sind. Der eine davon, Paddy Chayefsky, ist auch mal ein Oscar-nominierter Drehbuchautor, nämlich derjenige, der das Drehbuch von Mardi geschrieben hat, der im Oscar-Rennen war, und der hat auch das Drehbuch von Network geschrieben.
Oh, nice.
Der zweite uncredited Drehbuchautor ist Francis Ford Coppola. Den brauche ich euch wahrscheinlich nicht mehr vorstellen.
Nee, schon mal gehört.
Und der dritte ist Dalton Trumbo.
Und alle uncredited?
Alle uncredited, was super interessant ist.
Wie kommt das?
Weil hier nämlich dieses Kommunisten-Thema noch aufgefasst wird in der Handlung. Und deswegen ist super doppelbödig, dass Dalton Trumbo hier noch mitschreibt. Ja. Weiß nicht, wie das kommt. Ist einfach, ist so.
Okay.
Sind nicht offiziell in den Credits gelistet.
Ja, weil das kann vielleicht mit der Zeit zu tun haben, aus der der Film stammt, weil da hat sich ja immer wieder mal was geändert mit dieser Writers Guild Association und die Credits, wie die verteilt werden. Deswegen könnte vielleicht was damit zu sagen. Aber es gab doch auch schon in den 70ern natürlich Projekte, wo mehrere Autoren gelistet waren.
Ja, lustigerweise, der offiziell gelistet wurde, Arthur Lawrence, war ja auch eine Zeit lang weg von dem Projekt. Der hat dann angefangen zu schreiben, sein Drehbuch wurde übernommen. Dann haben sie ihn wieder entlassen, dann haben sie ihn wieder zurückgeholt. Insofern.
Ja, und ich glaube, dann wird es eben so anteilsmäßig bemessen, wie viel dann von dem noch drin ist und
das
so.
Das würde Sinn
machen.
Aber
dass die anderen dann gar keine Credits kriegen, ist ja krass.
Ja, gerade bei den Namen ist schon krass.
Aber sag mal, hast du mitbekommen mit dem aktuellen Dreh von Francis Ford Coppola, was da alles abgeht?
Ja, ja, habe ich mitgekriegt.
Ey, das ist auch Shitstorm abgebrochen, ganze Crew irgendwie gegangen und jetzt stehen sie da ohne Art Direction und ohne das und jenes und so.
50% wurden schon gedreht.
Ja, ja, eben. Ja,
die sind jetzt mitten in der Hälfte oder
alles im Arsch, ey.
Das ist eine harte Nummer, ja.
Der denkt sich auch, hatte ich doch alles schon mal, warum denn jetzt nochmal?
Ja. Da war er ja noch jung, wo er das hatte. Gut, aber jetzt könnte er sich wahrscheinlich leisten, seine Kaution aufs Spiel zu setzen oder seinen Mietvertrag da von seinem Haus oder so. Und,
ja, aber gerade deswegen wundert mich, dass das bei so einem großen Namen, dass dann da auch noch irgendwie mittendrin plötzlich alles schief geht und aufgrund von angeblich kreativen Differenzen dann alles irgendwie in die Binsen geht.
Ja, das stimmt.
Voll strange. Okay.
Zurück zu The Way We Were.
Ja.
Also es ist die Geschichte von Jungen und Mädchen, treffen sich angefangen in den späten 30er Jahren. Da geht's los. Und der Film beobachtet das Ganze über 20 Jahre lang, also geht bis Ende der 50er.
Mhm.
Und sein Name ist Hubble Gardiner. Der ist Musterschüler, der ist eine Sportskanone, ist super beliebt bei allen Damen, bei allen Lehrern auf dem College. Und der wird gespielt von Robert Redford. Sie wiederum heißt Katie Morosky. Jüdischer Glauben, hält auf dem Campus politische Reden, propagiert den Mut von Russland zum Beispiel, dass sie sich von der Politik ins Franco-Regime da einmischen und da versuchen, das Land wieder so in die richtigen Bahnen zu lenken, und während die Amerikaner sich raushalten und so. Und ist schon sehr politisch aktiv und sehr laut. Und das sorgt dafür, dass sie nicht sonderlich beliebt ist bei ihren Mitschülern und oft so als Kommi halt betitelt wird und belächelt und nicht so viele Freunde hat.
Okay.
Er aber findet es recht beeindruckend, wie sie sich da mal hinstellt und so für ihre Ideale einspringt und da steht und bewundert die schon so ein bisschen und hat eigentlich eine hohe Meinung von ihr, Ola Hubble. Und es sollte aber eine ganze Weile dauern, bis die beiden sich näher kommen, denn dann folgt der Zweite Weltkrieg. Er wiederum ist Marineoffizier im Zweiten Weltkrieg.
Mhm.
Sie arbeitet fürs Radio in der Zeit, immer noch sehr politisch aktiv. Und dann treffen die sich wieder, während der Zweite Weltkrieg vorbei ist. Er sitzt da mit seiner Uniform, die treffen sich dann wieder und verlieben sich so ein bisschen ineinander. Er macht dann Karriere als Drehbuchautor und als die beiden dann eine Beziehung eingehen, geht es halt darum, dass Katie ins Visier der Kommunistenjäger McCarthys halt damals kommt. Und jetzt geht es darum, ob sich Liebe und Leidenschaft und politische Ansichten halt, ob das miteinander harmoniert oder ob das eventuell zu Problemen führen könnte in einer Beziehung. Dass man sich zwar liebt und schätzt, aber die politischen Ansichten des anderen nicht nachvollziehen kann oder einer halt weniger politisch ist und der andere für sehr politisch und was das für Probleme mitbringt, gerade im Zeitalter dieser Kommunisten hat's.
Hat er denn da so eine ganz andere Gesinnung oder was ist das Problem?
Naja, er ist nicht so politisch wie sie, ja. Und er versucht natürlich diplomatisch zu bleiben, weil er Drehbuchautor in Hollywood ist und natürlich eine Menge zu verlieren, eine Menge auf dem Spiel hat.
Ach so.
Und auch da Kontakte zu pflegen versucht und dann, wenn auf irgendwelchen Filmpartys wieder anfängt, ihre politischen Tiraden zu schmettern,
ach, okay,
findet er natürlich nicht geil.
Mhm.
Also es sind so alles Momente, wo die sich in die Haare kriegen. Und obwohl die sich lieben und schätzen, geht es halt darum, wie das funktionieren soll.
Okay, jetzt verstehe ich auch, warum du vorhin meintest, dass das eine gewisse Metaebene hat, dass Trumbo hier mitgeschrieben hat.
Ja, super interessant, weil das ist der erste Film, der das filmisch wieder auffasst. Mhm. Diese Kommunistenjagd, die ja irgendwie Ende der 60er erst vorbei war, so ein paar Jahre zuvor. Und es gab keinen Film, der sich daran getraut hat, dieses Thema irgendwie noch mit einzubauen.
Mhm.
Und da war The Way We Were schon irgendwie Vorreiter, weil das der erste Film ist, der das so ein bisschen eingebaut hat.
Mhm.
Wird aber leider ein bisschen abgemildert. In meinen Augen ist das unglücklich, weil Sidney Pollack sich nämlich dafür entschieden hat, diesen politischen Part, den ich recht spannend fand, größtenteils rauszuschneiden und den nur am Rande zu behandeln. Und diese Liebesgeschichte dafür ins Zentrum zu rücken. Fand Redford damals auch unglücklich. Der hat zwar im Nachhinein gesagt, ja, der Erfolg des Films gibt ihm recht und so.
Mhm.
Aber sah er genauso wie ich, dass ich finde, dass dieser interessante Part, den komplett auszuklammern, macht den Film relativ generisch.
Naja, zumal es klingt halt schon wieder so ein bisschen nach Schwanz einziehen.
Ja, definitiv. Schwanz einziehen ist schon das richtige Wort. Und ich habe so ein bisschen was an dem Film auszusetzen. Also die Chemie ist meiner Meinung nach ein bisschen off zwischen Barbara Streisand und Robert Redford. Die große Beziehung nehme ich den beiden nicht so hundertprozentig ab. Also irgendwie passt das nicht. Das sind zwei große Hollywood-Stars, aber da habe ich schon Konstellationen zwischen diesen beiden mit anderen Leuten gesehen, wo ich sage, das ist ein Liebespaar, das nimmst du denen ab. Aber irgendwie hier so, das funkt nicht. Ich finde.
Krass.
Und auch dieses Verlagern auf die Liebesstory fand ich halt unglücklich. Ich hätte halt die andere Variante, hätte ich interessanter gefunden. Die wird halt nur angerissen. Ist James Woods Filmdebüt übrigens. Oh. Der hat hier auch noch eine kleine Rolle.
Mhm.
Also laut seinen Credits ist das der erste Film, wo er mitspielt. Und ich habe ja schon gesagt, also der Erfolg des Films gibt ihm recht. Der hat 15 Millionen gekostet, hat 45 Millionen eingespielt.
Mhm.
Also war definitiv ein Erfolg. Und die 6 Oscar-Nominierungen, die sprechen ja auch eine eigene Sprache. Also Barbara Streisand wurde nominiert für den Film, die Kamera wurde nominiert, Kostüme wurden nominiert, Art Direction.
Mhm.
Bekommen hat er 2 Oscars für Song.
Okay.
Gleichnamig wie der Titel, The Way We Were. und der Score. Hm. Wobei der Song auch eine harte Schnulze ist. Gesungen von Barbara Streisand übrigens persönlich. Hm. Also, harte.
Aber wie stehst du generell zu den Nominierungen? Kannst du die nachvollziehen?
Nee.
Findest du überbewertet, ja?
Kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Also Barbara Streisand, okay, schauspielerische Leistung natürlich immer, ist immer gut, wenn die, wenn die spielt, ist eine große Schauspielerin. Warum jetzt Kamera und Kostüme nominiert werden? Also, hat eine schicke Marineoffiziersuniform an der Redford, aber sonst, weiß nicht, Art Direction jetzt auch nicht unbedingt. Also, ist, wie ich finde, nichts Besonderes. Hm. Und erst recht nicht für Oscars, für 6 Oscars nominiert, da bin ich nicht so konform. Also, ein bisschen überbewertet, der Film. Weil man ja so diese großen Liebesklassiker und diese großen Liebesgeschichten der Hollywood-Geschichte, da fällt ja dieser Titel auch ab und an, aber ich finde, ich habe ihn jetzt gesehen und muss sagen, bin ich nicht ganz bei.
Hm. Schade.
Das hat Jahre später The Notebook besser gemacht.
Um Gottes Willen.
Auch weniger politisch.
Ja.
Um Gottes Willen, sagt er. Um Jottes Willen.
Um Jottes Willen. Okay, ja, schade.
Ja.
Hm. Wie lange geht der?
Ja, schade. 1:58.
Ja, okay, das ist natürlich auch nicht wenig.
Knapp 2 Stunden, ja, braucht ein bisschen Sitzfleisch und halt viel Anschmachten. Also sind ein paar nette Dialoge bei und natürlich ein paar gute Szenen. Sie hat natürlich auch einen recht interessanten Charakter, während Robert Redford eher so glatt bleibt. War auch wohl so gewollt, dass sie so die Ecken und Kanten halt mitbringt in den Film. Gab wohl ein bisschen erschwerend, kam wohl dazu, dass Barbara Streisand sich wohl in Redford verguckt hat, auch hinter der Kamera und so ein bisschen ihm Avancen gemacht hat und er aber nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Und dann gesagt, okay, wahrscheinlich die beste Strategie für den Film wäre es wahrscheinlich so zu tun, als wenn er das nicht sieht.
Ja.
Als wenn er das nicht mitbekommt, dass er gerade angebaggert wird. Und das hat er mal im Interview gesagt, Jahre später. Mhm. So wie wir waren.
Aber würdest du den trotzdem als sehenswert bezeichnen? Also sollte ich mir den angucken? Oder findest du, kann man sich echt schenken?
Vielleicht siehst du hier mehr als ich, aber ich glaube, der würde dir auch hart auf den Sack gehen wie mir. Also hart auf den Sack gehen ist vielleicht ein bisschen hart, aber ist für mich keine gute, also alleine schon, dass die Chemie zwischen den beiden nicht stimmt, ist natürlich schlecht für so eine,
ja, ja,
für so eine Konstellation, für das Genre.
Mhm.
Aber kann sein, dass andere das anders sehen. Ich meine, Sarah hat den ja auch in den Lostopf geschmissen. Insofern kann die wahrscheinlich mit dem Film mehr anfangen als ich. Ich fand ihn mäßig. Obwohl ich mit Liebesstories und allgemein mit dem Genre definitiv was anfangen kann. Ich habe auch eine romantische Seite.
Mhm.
Filmischerseits.
Okay.
Also ich habe jetzt kein Thema per se mit dem Genre.
Mhm.
Ich würde mal zu den Punkten überleiten. Die sind auch jetzt nicht so überschwänglich krass. IMDb 7,0. Er hat einen Metascore von 61. Mhm. Rotten Tomatoes 6,2. 4/5 gibt es vom Publikum. Und Letterboxd ist hier bei der üblichen 3,5.
Boah. Gar nicht mal so einfach. Ah, ich schwanke. Reicht das noch für 7 Punkte? Ich glaube nicht. Ich sag 6,5.
Noch einen halben Punkt drunter.
Wie jetzt?
6 Punkte sind's.
Nur 6 sogar?
Ja.
Okay, wow.
6 Punkte für The Way We Were.
Das ist nicht gut.
Nee, also für 6 hat's noch gereicht. Ist so guckbar. Ist okay, aber unter den Erwartungen, wenn du siehst, Sidney Pollack hat Regie geführt, Roy Redford, Barbara Streisand, Hauptrollen.
Naja.
Dann erwartest du schon ein bisschen mehr als 6 Punkte.
Na. Dann doch lieber wieder.
Roadhouse.
Auf jeden Fall, lieber Roadhouse.
Okay. Gut, kommen wir zu meinem nächsten. Eine Komödie.
Eine Komödie, sagt er. Roadhouse.
Ja. Das ist ziemlich cool eigentlich. Weil es ist ein Film von Todd Phillips.
Mhm.
Und ich meine, der hat 16 Credits als Regisseur, was jetzt auch nicht Unmengen sind, aber hat da auf jeden Fall jetzt schon ein paar Filme gemacht, die, glaube ich, echt groß sind. Und ich meine, der hat Oldschool gemacht, ne? Damit hat er bei mir natürlich einen riesen Stein im Brett. War Dogs mochte ich auch. Ich meine, Joker haben wir besprochen, ist auf jeden Fall ein guter Film. Und die ganze Hangover-Nummer, ich meine, kann man sich auch wirklich gut angucken.
Schon eine gute Vita, ja.
Der hat schon eine ganz ordentliche Vita. Wüsstest du, welchen Film er 2000 gemacht hat?
Alter. Nee. Nicht so aus dem Stegreif.
Ja, ist ein Film, den ich damals sehr gefeiert habe und das ist jetzt wieder so ein Ding, wo ich gucken wollte, funktioniert der noch?
Ein Rewatch sozusagen.
Ein Rewatch. Mhm. Damals habe ich den, glaube ich, mehrfach geguckt. Also das weiß nicht, wie oft ich den jetzt insgesamt gesehen habe, aber es ist auf jeden Fall, war es eine ganze Weile her.
Öfter als Hoffi Star Wars gesehen hat?
Nein, das auf gar keinen Fall.
Da nicht.
Das wäre auch echt fragwürdig bei dem Film. Auf Deutsch heißt der Heißer Trip nach Texas.
Okay.
So ein schlimmer Titel. Im Original Road Trip.
Ah. Ich dachte, den deutschen Titel habe ich noch nie gehört. Alter.
Ja, war mir auch neu. Das ist wirklich ein Film, den kennen die meisten, glaube ich, unter dem Originaltitel. Geschrieben hat das ebenfalls Todd Phillips zusammen mit Scott Armstrong. Und Scott Armstrong, das war hier sein Debüt als Autor, hat aber mittlerweile auch 10 Credits, darunter eben auch Old School, Starsky & Hutch, Semi-Pro, hallo, und er war der Creator von Dice, wiederum eine Serie, die du ja sehr mochtest.
Ja.
Ja, wie lange ist das bei dir her, dass du den gesehen hast?
Oh, Roadtrip ist, glaube ich, irgendwann mal in den zwischen 2000 und 2010er Jahren habe ich den das letzte Mal gesehen. Das ist schon wirklich lange her.
Und auch nur einmal? Oder
nee, ich hab den schon mal gerewatcht, glaube ich. Hm. Zweimal habe ich den gesehen, glaube ich, bisher. Das ist ja schon so, gerade Anfang 2000 sind ja viele diese Komödien.
Ja, ja, diese natürlich. Art
rausgekommen. Und ich war ja auch auf der Sneak Preview. Das war halt genauso die Schiene-Film, die da sehr.
Da gab es so viele, ey. So im Fahrwasser von American Pie kam da so vieles in die Richtung.
Wie hieß der Film mit Jack Black und Colin Hanks? Irgendwas mit Osage County oder
Orange
so.
Orange County.
War Orange County, genau. Mhm. So diese Art von Filmen gab es zuhauf.
Ja. Ja, ja. Und erst recht in der Zeit gab es da wirklich einiges.
Deswegen fällt es halt auf, dass das Comedy-Genre so abgestorben ist, weil gerade zwischen 2000 und 2010 waren ständig so eine Filme im Kino.
Ja.
Jetzt landet das irgendwie maximal so in Streaming-Diensten.
Und so gesehen finde ich es ja ein bisschen schade, dass Todd Phillips jetzt irgendwie mit Joker unterwegs ist. Und ich meine, hast du das gelesen mit dem zweiten Joker? Der hat ja schon einen Arbeitstitel, Folie à deux.
Ja. Das ein Musical wird, meinst du?
Zum einen das und dass wir dann da Lady Gaga als Harley Quinn sehen.
Ja, da gab es schon erste Setfotos.
Um Gottes Willen, ey. Na gut.
Na, abwarten. Mhm. Ich bin da nicht vorteilsvoll, sondern ich sage, mal gucken.
Ja, ja, klar. Werden wir uns den angucken, aber ich hätte natürlich Bock, dass er mal wieder eine Komödie à la Oldschool macht. Ja, jetzt Roadtrip. Die Handlung ist, wie ich festgestellt habe, relativ ähnlich zu einem Film namens Overnight Delivery, der 98 kam. Weiß nicht, ob du den kennst. Ein Film mit Paul Rudd.
Sag mir nichts.
Tatsächlich eine super ähnliche Prämisse, dass hier halt was weggeschickt wird, wovon man dann möchte, dass es nicht ankommt und deswegen dem Ding hinterherreisen muss. Hier ist es jetzt so, wir sehen Brecken Meyer als Josh. Beziehungsweise zu Beginn des Films sehen wir Tom Green, der spielt Barry. Und der führt an der Universität von Ithaca, führt der Besucher über den Campus und erzählt denen dann so, das Gebäude ist von dann und dann und das Gebäude bedeutet das und da hängen die Leute ab und so, erzählt denen halt was bisschen über die Geschichte des Campus. Und dabei kommt er dann eben auch auf die Liebesgeschichte seines Freundes Josh und seiner Freundin Tiffany. Die studiert nämlich in Austin, Texas. Mhm. Und die kennen sich schon ewig, waren schon in der Highschool zusammen und sind seit Ewigkeiten ein Paar und haben einander natürlich die große Treue versprochen. Und jetzt sind sie aktuell aber an dem Punkt, dass die länger nichts voneinander gehört haben. Und Josh wird da schon echt unruhig und hat irgendwie das Gefühl, sie umgeht ihn, wenn er in der Uni anruft, also da im Dorm, dann sagt ihre Mitbewohnerin nur schwer genervt, ey, egal wie oft du hier anrufst, die wird sich schon bei dir melden, wenn sie Bock auf dich hat. Mhm. Also geht er davon aus, dass die Beziehung so langsam in die Brüche geht. Er ist aber der vorbildliche Freund, nimmt ihr dann auch immer wieder irgendwelche Sachen auf, filmt sich halt selbst dabei, wie er irgendwelche Lieder einsingt oder Gedichte aufsagt und so. Und also hat er ihr gerade wieder so ein Tape gemacht, was er ihr schicken möchte. Mhm. Jetzt lernt er allerdings oder kennt die schon länger, aber kommt jetzt Beth näher. Und Beth, die findet er halt total heiß und sie findet ihn auch super und sie gibt schon auch ordentlich Gas, macht sich da sehr an ihn ran und einmal kommt es dann eben dazu, dass sie bei ihm im Zimmer abhängt und dann die Kamera aufstellt und sagt so, ich werde dich jetzt interviewen. Er legt es sich aufs Bett und fängt an, ihre Fragen zu beantworten und parallel dazu zieht sie sich aus und legt sich zu ihm aufs Bett und dann haben die Sex. Und das Ganze wird halt gefilmt. Und dieses Tape landet natürlich versehentlich in der Post auf dem Weg nach Texas. Mhm. Weil er hat seinen Mitbewohner und Freund avisiert, das Tape, was er davor aufgenommen hatte, sollte er doch bitte in die Post packen, damit das seine Freundin Tiffany in Texas bekommt. Und jetzt hat er halt dieses Sextape eingepackt und dahin geschickt. Also ist klar, wir müssen das aufhalten. Schnappt er sich seine Mitbewohner und noch ein paar andere Jungs und dann fahren die zusammen nach Texas, um dieses Tape abzufangen. Ja, und in diesem Trupp sind dann noch Sean William Scott, der spielt EL, Paulo Costanzo, der spielt Ruben, DJ Qualls, spielt Kyle. Und das ist dann die Spezialistentruppe, die hier nach Texas fährt. Beth wird von Amy Smart gespielt. Die war in der Zeit schon auch ein bisschen größer, ne? Die hat man ja, in vielen Sachen gesehen, so Crank und Butterfly Effect und solche Sachen.
Auf jeden Fall.
Tiffany wird von Rachel Blanchard gespielt. Die ist tatsächlich immer noch aktiv. Die hatte eine durchgehende Rolle in der ersten Fargo-Staffel. Mhm. Er macht noch einiges. Tom Green gibt's ja irgendwie gar nicht mehr, ne?
My bum is on the dog. Nee, Tom Green gibt's wirklich nicht mehr.
Ja, Freddy got fingered. Ja, und dann haben wir noch in kleineren Rollen Fred Ward, Anthony Rapp, Andy Dick, Ethan Suplee.
Ja, Fred Ward war der Vater. Ist so krass, wie krass ich mich an diesen Cast noch erinnern kann, ey. Ist
ja
unglaublich.
Ja, ist geil. Und Todd Phillips hat tatsächlich auch ein kleines Cameo. Mhm. Ja, leckt dann Beth im Bus die Füße ab.
Lecker.
Mhm. Ja, und es gibt hier schon so ein paar Sachen, an die man sich wirklich immer noch erinnert. Also gerade natürlich alles rund um DJ Qualls, ne, der hier so krass, Alter, wie dünn der Typ ist, aber das bedienen die natürlich und weil er ja dann diese Lady kennenlernt, die halt irgendwie das Fünffache von ihm ist, mhm, und das dann ja so seine erste sexuelle Erfahrung wird und die sind ja auch mit seiner Karre unterwegs, die sie dann ja übelst schrotten, ne, als die wollen da dann diese Abkürzung nehmen und dann fahren sie auf diese Brücke zu und die Brücke ist dann aber eingestürzt.
Ja, ja, ich erinnere mich an die Szene, auf jeden Fall.
Und Ruben ist dann so ein Physikass und der sagt, der rechnet das kurzerhand aus und sagt, naja, also wenn wir hier mit 75 Meilen rüberfahren, schaffen wir das locker. Hm. Ja, wie die Nummer ausgeht, müsst ihr euch dann angucken. Also es gibt hier schon wirklich noch einige Momente, die wirklich cool sind und ey, so unterm Strich würde ich sagen, der funktioniert noch. Ist natürlich einiges, ist echt aus der Zeit gefallen. Mhm. Und so ein paar Witze, wo es eben dann entweder um das jetzt das Gewicht von seiner Lady geht oder um Hautfarben, weil die ja dann auch irgendwie in dieser schwarzen Verbindung da mal landen.
Hat man heute wahrscheinlich nicht mehr gemacht?
Das würde heute garantiert anders gemacht. Aber manches davon ist trotzdem noch witzig und das ist auf keinen Fall, ist das sowas wie Oldschool. Aber ich hatte hier definitiv noch meinen Spaß. Mhm. Mit dem heißen Trip nach Texas. Zumal der ist halt auch wahnsinnig kurzweilig. Mhm. Er geht eine Stunde 33 und das ist wirklich ratzfatz vorbei, was ja schon mal sehr für einen Film spricht. Und dann kann man da auch drüber hinwegsehen, dass dann eben die ein oder andere Storyline natürlich wahnsinnig vorhersehbar ist, aber irgendwie, weiß nicht.
Das ist das Gegenteil von Manchester by the Sea, sagst du, ja.
Ja, also was die Kurzweiligkeit angeht, mal auf jeden Fall.
Schauspielerisch natürlich auch. DJ Qualls, Gegenzug zu Casey was? Affleck, ganz klar.
Ja.
Wer da gewinnt.
Ja, interessant finde ich auch, dass für Barry Zach Galifianakis vorgesprochen hat.
Okay, der sollte ja doch noch für Todd Phillips dann doch noch vor die Kamera treten.
Ja, ja. Hat dann nochmal 9 Jahre gedauert. Mhm. Aber ich denke schon auch, also der hat definitiv Todd Phillips seine Karriere zu verdanken. Also zumindest mal seine Filmkarriere, ne? Voll, der war ja schon auch Stand-Up-mäßig ganz gut unterwegs. Aber also ohne Hangover würde wahrscheinlich kaum jemand Zach Galifianakis kennen.
Das stimmt.
Und das war mal ein Erfolg. Im Gegensatz jetzt zu den Filmen, die wir so bisher hatten. Der hat 16 Millionen gekostet und hat knappe 120 eingespielt. Und das ist schon krass, ne? Weil mit Todd Phillips bringt man natürlich erfolgsmäßig wirklich primär Hangover in Verbindung. Mhm. Und Roadtrip hat da die Latte aber schon ordentlich hochgelegt. Mal kurz über 100 Millionen mehr als das Budget gemacht. Das ist schon.
Ja, wirklich. Und wenn er jetzt mal, wenn du siehst, dass er mit Joker den Rated R-Film
gedreht hat,
den erfolgreichsten aller Zeiten finanziell.
Ja.
Insofern.
Oldschool war garantiert auch ein Erfolg. Von der Hangover-Trilogie brauchen wir gar nicht reden. Also der
das ist
hat
echt
eine
ein Typ, wo ich als Produzent sagen würde,
wahnsinnig erfolgreiche, Vita.
Hm.
Ja.
Muss man ihm lassen.
Es gibt ja auch auf diversen Seiten, kannst du dann ja auch einsehen, was dann so einzelne Leute bisher in ihrer Vita an Geld generiert haben. Das finde ich ja auch mal ganz spannend, ne? Wenn du dir so einzelne Schauspieler anguckst, so Robert Downey Jr. und sowas, hat natürlich durchs MCU einfach Unmengen gemacht. Aber guck mal noch mal. Der hat nämlich als Regisseur, ja, siehst du, bringt ziemlich Worldwide Box Office auch schon über, als Regisseur auf über 3 Milliarden. Fast 3,2 Milliarden, Alter. Das ist halt schon auf jeden Fall eine Ansage.
Definitiv ist das eine Ansage.
Und das gerade mal mit 11 Credits hier als Regisseur. By the numbers. Ja, das ist schon echt krass, was der so für einen Verlauf genommen hat. Ja. Alright, jetzt die Zahlen von A Road Trip. 6,5 auf IMDb. Metascore 55, Rotten Tomatoes von der Kritik 5,9, vom Publikum 3,6, Letterboxd 2,8.
Immer noch der hier, Sack, ja.
That was a powerful flick, I remember that movie.
Da ist er ja, der Sack.
Ja.
Passend. Das war keine Absicht, oder?
Klar.
Natürlich.
Ein von Todd Phillips Stammschauspielern genommen, logisch.
Roadhouse.
Ich sag da 7,5.
7 sind's.
7?
Mhm.
Okay.
7 Punkte noch für Roadtrip.
Na gut. Dann bleiben wir doch auf dem Level.
Ja, geil.
Würde ich sagen.
Sehr gerne.
Ich habe ja Spaceballs, dachte ich, dass ich den noch Disney Plus kriege, weil ich habe den nur auf DVD und wollte ihn in HD sehen.
Mhm.
Und
ach, der ist nicht auf Disney
Plus? Nee, der ist nicht auf Disney Plus. Ich dachte auch, der würde in dem Fahrwasser auf jeden Fall bei Disney Plus zu finden sein, war aber nicht. Sondern den gab es bei Amazon bei so einem, bei dem MGN-Sender, genau. Das ist so einer von diesen Sendern, die du dann zubuchen musst zu der Prime-Buchung. Und die haben so eine 7 Tage Testfrist, da habe ich mir das Spaceballs angeguckt und da habe ich geguckt, was da noch so gibt, was ich vielleicht mitnehmen könnte in diesen 7 Tagen, wo ich mich sofort wieder auslocke. Und da war nicht allzu viel, aber ein Film kam mir dann unter, den unser Kumpel Tom von Bullet und Fist hier erwähnt hat. Und
ach komm, jetzt hast du dir den Peter Jackson Film angeguckt?
Nee, nicht den Peter Jackson Film, sondern der hat ja mehrere Filme erwähnt, sondern ich habe mir angeguckt Jiminy Glick in Lalawood, wo er nämlich erwähnt hat, dass es ein gewisses eine Mockumentary gibt, die so ein bisschen in der Filmbranche spielt.
Ja, aber das war doch der Peter Jackson Film.
Nee, doch. Peter Jackson hat ja nichts mehr zu tun.
Nee, aber dieses, was er meinte, war Forgotten Silver, diese Peter Jackson Mockumentary.
Genau.
Mhm.
Ja, aber dieses Jiminy Glick in Lalawood hat er doch auch erwähnt, oder nicht?
Bin mir gerade nicht sicher.
Ich glaube, darüber hat er auch geredet.
Ja, okay.
Oder habe ich es jetzt durcheinander gebracht?
Weiß ich nicht.
Habe ich mir jetzt einfach nur random so einen Scheißfilm angeguckt.
Vielleicht. War er denn scheiße?
Der war ziemlich scheiße, ja.
Oh nein.
Also der Regisseur war Vadim Jean. Immerhin Second Unit Director bei Event Horizon. Das war, glaube ich, das Beste, was ich von ihm gefunden habe.
Guter Film.
Guter Film. Alles andere, wo er selbst Regie geführt hat, war nicht so doll. War nicht erwähnenswert. Das Drehbuch stammt von Paul Flaherty. Der wiederum sehr viel geschrieben für die Muppet Show damals, für die Tracy Ullman Show und so eine Sachen.
Mhm.
Und der zweite Drehbuchautor ist Martin Short.
Ach was.
Und Martin Short spielt hier auch die Hauptrolle. Das besagt Jiminy Glick hier aus dem Titel. Und das basiert auf Martin Shorts Charakter in so einer Comedy Central Reihe namens Primetime Glick. Da hat er diesen Charakter nämlich schon groß gemacht.
Mhm.
Und die wurde 2001 gecancelt. Short spielte den Charakter auch so bei Mad TV, bei Saturday Night Live und so. Ist immer wieder in dieser Rolle aufgetaucht. Und das ist quasi Martin Short in einem Fatsuit.
Mhm.
Und im Anzug. Und schwitzend halt. Schwer schwitzend die ganze Zeit.
Aber das ist doch jetzt schon lustig.
Du findest es jetzt schon lustig.
Ja, natürlich.
Okay. Hat eine Ehefrau à la Karen, halt so eine typische Spießerfrau, so, weißt du, mit so Pagenschnitt und Brille und so. So eine Lehrerin halt. Und sind aber beide noch sehr, sehr unangenehm heiß aufeinander, diese beiden älteren Herrschaften. Und er wiederum spielt einen Filmkritiker und Reporter für so einen lokalen Sender irgendwo im Midwest in der Provinz. Und der packt seine Familie ein. Wohlgemerkt, seine beiden Kinder sind noch dabei. Das sind die Zwillinge Matthew und Modine. Weil er nicht ein großer Fan ist von dem. Hat er die beiden Matthew und Modine genannt.
Das ist sehr geil.
Um dann vom Filmfestival Toronto zu berichten.
Mhm.
Und auf diesem Filmfestival von Toronto, wo keiner ihn kennt, wo er so ein absoluter No-Name ist, versucht er natürlich aus den hintersten Ecken irgendwie vom roten Teppich, versucht er irgendwelche Leute vor die Kamera zu bekommen. Und da laufen ihm auch immer wieder reale Stars über den Weg. Da siehst du halt Kiefer Sutherland so lang auf dem roten Teppich. Und er hat die ganze Zeit Kiefer, 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 Kiefer. Aber wirklich so in dem Ton, weißt du, die ganze Zeit Kiefer, Kiefer. Und er reagiert überhaupt nicht darauf, so was, dass er da gerufen wird von irgendeiner Seite. Und dann siehst du Jake Gyllenhaal auf einmal auf dem Teppich aufkommen, der ihn interviewen will. Und Whoopi Goldberg und so weiter. Also du siehst richtig so reale Person aus der Filmbranche. Der fiktive Superstar der Ära und der gefeiert worden ist, heißt Ben DiCarlo. Und Ben DiCarlo hat gerade einen Film rausgebracht, einen neuen, der heißt Grown Up Gandhi. Und Grown Up Gandhi, da spielt er halt den jungen Gandhi, bevor er halt zu diesem Friedensguru geworden ist, wo er halt noch ein Boxer ist, so weißt du, und in so einem Camp halt irgendwie gegen irgendwelche anderen Leute boxt und so. Und der Film wird natürlich von allen zerrissen, sondern bei der Filmpremiere sitzen alle, die halt irgendwie den Kopf verdrehen und die Augen verdrehen und denken so, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Und zerreißen diesen Film komplett in der Presse. Bis auf Jiminy Glick. Der ist nämlich eingeschlafen wegen der Vorführung. Wacht dann auf und sagt dann, okay, irgendwas muss er jetzt schreiben und freestylt halt irgendwie eine Hammer-Review über den Film.
Mhm.
Und das fällt dem Promoter von Ben DiCarlo natürlich auf, weil er durchforstet die Zeitung und die denken alle, Desaster, Desaster. Und dann stoßen die auf diese eine positive Review, die Jiminy Glick verfasst hat für sein Provinzblatt da.
Ja.
Und deswegen gibt Ben DiCarlo und sein Promoter geben ihm nach Jahren überhaupt das erste Interview, was Ben DiCarlo gibt, ein Exklusivinterview. Okay. Weil derjenige ist, der den Film gefeiert hat, kriegt er ein Exklusivinterview.
Mhm.
Und weil Jiminy Glick halt so ein Idiot ist, auch während des Interviews und immer wieder so auf den Oberschenkel haut und so eine Sachen und so und die ganze Zeit schwitzt und komische Fragen stellt.
Ist unvorstellbar, dass das nicht witzig ist, Alter. Es klingt alles sensationell.
Ja, es klingt für dich vielleicht sensationell. Ich fand es überhaupt nicht witzig. Und dadurch, dass er der Einzige ist, der praktisch den Film nicht zerrissen hat, kriegt er halt dieses Sonderinterview.
Mhm.
Und Jiminy Glick steigt durch dieses Interview dann zur Mediensensation auf, weil er der Typ ist, der den absoluten Superstar interviewt wird und dann wissen auf einmal alle, wie Jiminy Glick sind. Und bald wird er dann auf dem roten Teppich dann von Sharon Stone begrüßt mit einem Kuss auf den Mund und sagt so, ja, wieso hast du mich denn nicht zum Interview geholt und so, warum muss ich denn so neidisch werden? Und dann hat er richtig große Namen, die halt beim Interview bei ihm vorsitzen. Da sind so Leute wie Kurt Russell, da sind Leute wie Rob Lowe, Susan Sarandon auf einmal, okay, also wirklich richtig, richtig große Namen. Und dann wird nach einer verhängnisvollen Nacht in so einem Hip-Hop-Club mit so Hip-Hop-Heads, die da auch so einen Film promoten, wird er in einen Mord verwickelt. Rund um eine Schauspielerin namens Miranda Coolidge, die gerade auch so einen fragwürdigen Film rausgebracht hat. Die wird wiederum gespielt, das ist wieder ein fiktiver Charakter, der wird gespielt von Elizabeth Perkins.
Okay.
Die ich auch aus Weeds kenne und aus Big und so, kennt man definitiv auch. Ihr Freund, John Michael Higgins, kennen wir auch aus diversen Comedy-Serien, aus Tina Fey's hier 30 Rock und so. Und die Tochter wird gespielt von Linda Cardellini.
Alter, das ist ein gutes Line-Up in dem Film.
Das ist ein ganz gutes Line-Up. Die spielt praktisch die Tochter von Elizabeth Perkins.
Mhm.
Und während dieser Mord geschieht, hörst du dann immer wieder zwischendurch so ein Foreshadowing, weil da flüstert David Lynch in die Kamera. Das finde ich eigentlich den interessantesten Part in diesem ganzen Film. David Lynch wird nämlich auch gespielt von Martin Short. Und der spielt richtig gut. Der macht eine richtig gute David Lynch-Imitation. Und okay, dann siehst du David Lynch unter diesem Sinti-Teppich, weißt du, so Twin Peaks-mäßig, so, dann wird immer dieser Sinti-Teppich so eingeblendet, so soundmäßig. Und dann sagt er sowas wie, I like the idea of a dark road. Und dann siehst du, weißt du, so Scheinwerferlicht und dann einfach so eine Autobahn wieder irgendwie langfährt, weißt du, und dann David Lynch wieder da irgendwie so in sich reinmurmelt und so. Und das wird auch von Martin Short gespielt, das ist schon ganz witzig. Also dieser Mord wird so ein bisschen in so ein David Lynch-Szenario gepackt. Das ist schon ganz nett gemacht. Aber an sich ist der Film komplett unlustig und komplett verheizt. Also diese großen Namen, die spielen keine Rolle, weil der Charakter von ihm und diese ganzen Szenen finde ich halt überhaupt nicht witzig.
Also
insofern ist das für mich eine Vollgurke.
Wow, eine Vollgurke?
Ja.
Ey, es klingt so, als würde ich das richtig lustig finden.
Das kann sein, dass du es lustig findest, ja.
Weil ich will das jetzt unbedingt sehen.
Gut.
Von wann ist der?
Der ist von 2004. Der ist praktisch 3 Jahre entstanden, nachdem seine Show da abgesetzt worden ist. Primetime Glick. Auch der Film geht nur 90 Minuten. Müsste eigentlich kurzweilig sein. Dadurch, dass er aber überhaupt nicht witzig ist und die ganzen Jokes dann nicht funktionieren für mich. Also es sind so ein paar unangenehme Momente, wenn er halt Kevin Klein auf so einer Party begegnet und stellt sich halt so richtig dicht hinter ihm, weißt du? Während Kevin Klein da sich unterhält gerade und er dreht sich um und denkt so, okay, wer ist dieser Typ? Und er kriegt aber irgendwie niemand kein Wort raus, weil das war ganz am Anfang, kommt er da an und ist der erste Star irgendwie, den er da sieht. Und Kevin Klein sagt dann irgendwie so, ja, can I help you? Also es wirkt irgendwie so, als ich kann gar nicht verstehen, dass diese ganzen Leute da mitspielen in diesem Szenario, weil dieser Film ist Schrott. Der ist wirklich richtig schlecht.
Wow.
Insofern habe ich mir sogar den falschen Film angeguckt, wenn das nicht mal der ist, den Tom da erwähnt hat. Mhm. Weil ich dachte, er hat tatsächlich über diesen Film geredet und dachte, oh gut, komm, den nimmst du noch mit. Aber dann habe ich den einen falschen Pott geworfen und habe mir jetzt eine schlechte Komödie angeguckt. Die dir vielleicht gefallen könnte.
Ey, du hast die ganzen großen Namen und das geht 90 Minuten und Martin Short in einem Fettsuit und du sagst, schon das ist eine Vollgurke.
Ja, ist wirklich eine Vollgurke. Ist wirklich unlustig. Ich habe nicht einmal gelacht hier.
Nicht einmal
gelacht? Ich fand diese Imitation von David Lynch fand ich gut. Mhm. Ich habe Martin Short noch nicht mal erkannt. Also das hat er richtig gut gemacht. Aber das ist für mich ein netter Moment, also eine nette Hommage. Mhm. Aber das rettet den Film noch nicht. Dafür sind die ganzen Witze, die hier irgendwie abgeschossen werden, eher Fremdschämen.
Krass.
Nicht wirklich lustig. Ich wundere mich, dass dieser Film nicht irgendwie im Raspberry-Rennen war. Ja. Die Goldene Himbeere, weil das ist für mich ein Film, wo ich sage, nominier den in allen Kategorien, die gehen. Alter.
Wow, okay, so scheiße fandst du den, das ist ja krass.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Guess so.
Well, I'm out, but have fun.
Ja, ich war leider nicht out. Aufgrund dieses Podcasts muss ich die Filme natürlich auch durchziehen. Nee, ich gucke Filme sowieso immer zu Ende, aber das, da wusste ich schon bei der Hälfte, okay, das ist nicht lustig. Das ist keine gute Komödie. Und es wurde nicht besser. Ja, ich weiß nicht, ob du dem was abgewinnen kannst oder ob du dem mehr abgewinnen kannst oder ob du da auf meiner Wellenlänge bist oder.
Ja, also mehr klingt ja nicht schwierig.
Nee, mehr klingt nicht schwierig, ja. Das ist viel Raum nach oben. Ich würde mal zum Punkt überleiten, wenn wir schon beim Thema sind. Mhm. IMDb gibt ihm noch eine 5,1. Er hat einen Metascore von 41. Und jetzt geht schon ein bisschen bergab. Rotten Tomatoes ist bei einer 4,6 von 10. Das sind gerade mal 23%, die diesen Film empfehlen. Und selbst das Publikum sind nur 33% mit 2,7 von 5.
Oh, wow.
Also schon nicht gut. Und Letterboxd ist bei einer 2,4. Also da ist schon noch Raum nach oben.
Ja, einiges.
Und jetzt viel Spaß beim Raten.
Boah, Alter. Das ist natürlich wieder mal so ein Fall, wo die Range echt groß ist.
Ja. Also er hat natürlich durch diese Stardichte hat er natürlich eine gewisse gewisse Schauwerte, dadurch, dass du siehst, wer da alles ins Bild kommt. Und plötzlich sitzt Kurt Russell beim Interview, der sich selber übrigens, also das war ja offensichtlich, dass das jetzt nicht so im Skript stand, der sich selber die ganze Zeit beömmelt über diesen Fettsuit und über die Fragen, die ganze Zeit am Lachen ist und selber sich irgendwie nicht so richtig ernst diese Fragen beantworten kann. Also wahrscheinlich so, wie wenn er wirklich interviewt wird von so einem Typen. Mhm. Und da tauchen schon wirklich im Sekundentakt tauchen da bekannte Leute auf.
Ja, aber siehst du, allein das muss doch irgendwie für eine Kurzweiligkeit sorgen.
Das ist eine gewisse Kurzweiligkeit. Das ändert aber nichts daran, dass die Leute in einem Film mitspielen, der nicht witzig ist. Also insofern.
Ja gut. Du, ich sag 3.
2.
Nein, wirklich. Ich war die ganze Zeit bei 2. Warum sage ich denn jetzt 3? Ah, nein. Ah, das ärgert mich jetzt wirklich, weil die ganze Zeit war so diese 2 in meinem Kopf und jetzt, nachdem du das letzte noch gesagt hast, dachte ich...
Ach, da hast du es noch aufgehört. Nee, ich wollte mal was Positives nennen, dass du mir keine 0,5 oder so unterstellst.
Nee, ich war tatsächlich die ganze Zeit bei 2 abgefahren.
Ja, es ist nur eine 2 für Jiminy Glick in Lalawood.
Das ist ja richtig scheiße. Und ich will es trotzdem sehen.
Ja, guck's dir an. Das sei dir gegönnt. Vielleicht gefällt's dir, aber...
Ja.
Ich weiß nicht.
Das klingt
sensationell. Der ganze Film scheint sich halt wirklich auch auszuruhen, dass halt ein schwitzender Martin Short in einem Fettsuit halt da irgendwie Leute interviewt. Mhm. Das ist halt, für mich ist das zu wenig. Für dich vielleicht ausreichend.
Auf jeden.
Roadhouse.
Auf jeden. Yes, Roadhouse.
Oh, wow. Okay.
Ich nur so.
What is happening here?
Ja, da ist natürlich Raum nach oben.
Ja. Aber gut. Von Roadtrip zu Jiminy Glick ist auf jeden Fall die gleiche Abteilung in der Videothek.
Ähnliche Liga wahrscheinlich, ja.
Ähnliche Liga. Da hätte ich mir lieber nochmal Roadtrip angeguckt.
Hm. So, jetzt komme ich zu meinem Oscar-nominierten Meisterwerk hier. Mhm. Und das war tatsächlich eine Erstsichtung, deswegen schon auch definitiv sowas wie eine Lücke. Road to Perdition.
Oh, geil.
Der Film von Sam Mendes, den er nach American Beauty gemacht hat. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, so wirklich viel fehlt mir von dem auch nicht mehr aus der Vita. Also du hast ja wahrscheinlich nahezu alles gesehen. Also dir fehlen wahrscheinlich eigentlich nur diese ganzen Werbefilme und vielleicht so ein, zwei Frühwerke, aber...
Müsste ich mal aufrufen?
Der hat ganze 14 Credits.
War das der letzte Credit von dem großen Star, der da mitspielt?
Was meinst du?
Aus Road to Perdition?
Was der letzte Credit ist von dem Star, der da mitspielt?
Von Paul Newman.
Ach so.
War das sein letzter Film gewesen?
Ne, das war sein letzter Kinofilm.
Sein letzter Kinofilm.
Der hat danach noch Fernsehen gemacht, so die eine oder andere Serie und so einen kleinen Auftritt.
Ja, das hatte ich noch im Kopf, dass es irgendwie sein Abgang war.
Ja. Und das war nicht nur Paul Newmans letzter Kinofilm, das war auch der letzte Film von Conrad L. Hall. Mhm. DOP von dem Film. Und bis dahin auch Stamm-DOP von Sam Mendes, weil mit dem hat er auch American Beauty gemacht. Dafür hat der ja auch schon einen Kamera-Oscar bekommen, meine ich, oder war zumindest nominiert.
Okay.
Aber dann habe ich mir mal die Vita von dem angeguckt, weil der hat ein paar Oscars. Der hat halt auch Butch Cassidy in The Sundance Kid gemacht, Cool Hand Luke, um mal wieder mit Paul Newman da zurückzukommen, Tequila Sunrise und so, also gut. Der hat schon auf jeden Fall ein paar echt große Filme gemacht. Und der ist kurz nach den Dreharbeiten gestorben und deswegen hat der hier den einzigen Oscar tatsächlich für den Film gewonnen, weil der war sechsfach nominiert, hat diesen einen gewonnen für Kamera und der ging posthum an Conrad L. Hall.
Ah ja.
Ja, sein Sohn hat den dann entgegengenommen, der übrigens auch Kameramann ist. Der hat, der war Kamera-Operator bei voll viel Fincher-Sachen.
So, okay.
Bei Sieben und sowas war der Kameramann.
So wie Ballerhaus, oder? Hört man öfter, dass der Sohn so in die Fußstapfen tritt.
Ja, ja, ist echt krass. Ja, geschrieben haben das Max Allen Collins und Richard Pierce, beziehungsweise Richard Pierce Rayner. Von denen stammt das Comic, auf den dieser Film basiert. Mhm. Das wusste ich auch nicht, das ist eine Comic-Verfilmung. Und David Self hat dann das Drehbuch dazu geschrieben. Der hat ganze 6 Credits. Und das ist auch durchwachsen, Alter. Das erste war hier das Geisterschloss, dieser Liam Neeson und Catherine Zeta-Jones Film. Mhm. Braucht auch kein Mensch, finde ich. 13 Days, naja, Wolfman, auch kein geiler Film, aber übrigens auch Oscar prämiert, ne? Der einen Oscar bekommen. Naja, aber jetzt, was der gerade geschrieben hat, beziehungsweise was der als letztes geschrieben hat, das wird gerade gedreht. Das heißt Desert Warrior. Und ein krasses Line-Up, so mit Ben Kingsley, Anthony Mackie, Noomana Cha und Charlton Copley und solchen Leuten. Mhm. Rupert Wyatt macht den, also.
Aber mit 13 Days meinst du den Kevin Costner-Film? Mhm. Weil der ist gut.
Ja, eben, der ist auch von ihm. Deswegen meine ich ja, der hat eine durchwachsene Vita, was so seine Credits angeht. Weil Road to Perdition ist jetzt wahrscheinlich auch eher so im oberen Bereich angesiedelt.
Ja, stimmt. Geht ein bisschen bergauf und bergab. Hit and miss.
Und deswegen bin ich mal gespannt auf den nächsten, weil das klingt schon auch interessant. Mhm. Ja, also eben auf oder hinter der Kamera wirklich schon sehr interessante Leute und vor der Kamera geht das ähnlich weiter. Weil wir haben hier Tom Hanks, der Michael Sullivan spielt. Das ist die zweite Hauptrolle, wenn man so will, weil sein Sohn Michael Sullivan Jr., der steht hier im Fokus. Das ist eigentlich seine Geschichte. Der wird von Tyler Hoechlin gespielt. Das ist wiederum einer aus der Truppe von Everybody Wants Some.
Okay.
Der Dunkel,
Jahre später.
Ja, also einer von den Dunkelhaarigen. Mhm. Und den hatten wir ja schon. Und der war zum Drehzeitpunkt halt so 13, 14 Jahre alt. Und das ist seine Geschichte. Und das ist einer von diesen Filmen, wo wir am Anfang eigentlich das Ende schon erzählt bekommen. Mhm. Und dann findet der Film in einer Rückblende statt. Das heißt, wir sehen den Jungen am Anfang, wie er erzählt, dass er mal einen Winter lang mit seinem Vater unterwegs war. Und dann sehen wir diese Phasen, dass da geht es um 6 Wochen oder so, die hier erzählt werden. Mhm. Weil sein Vater, Mike Sullivan, der arbeitet als Auftragskiller für einen Gangsterboss, John Rooney. Das ist die Figur von Paul Newman. Und Rooney hat sich damals ihm angenommen, weil Sullivan hat keine Eltern mehr gehabt und dann war der so, als ist der als Vaterfigur eingesprungen und hat ihn unter seine Fittiche genommen. Das Problem daran, dass John Rooney eine Art Mafiosi ist. Und hat auch noch einen Sohn, Connor Rooney, der wird von Daniel Craig gespielt. Und so ziehen eigentlich meistens Mike Sullivan und Connor Rooney zusammen los, um die Dinge zu erledigen, die der Mafiosi John Rooney ihm in Auftrag gibt. Und eines Nachts, weil sein Sohn sich immer wieder mal mit seinem kleinen Bruder unterhält und sein kleiner Bruder ihn auch fragt, sag mal, was macht denn unser Vater eigentlich, was ist sein Job? Und er sagt dann, naja, der geht auf Missionen für Mr. Rooney. Und er sagt, ja, aber was ist sein Job? Und weil er das eigentlich glaubt zu wissen, weil er ihn auch immer wieder mit seiner Waffe sieht, wenn er nach Hause kommt, will er es trotzdem genau wissen und schleicht sich dann in die Garage, versteckt sich im Auto und ist dann eines Nachts halt dabei, wenn sein Vater loszieht mit Connor Rooney. Die gehen dann nämlich zu der Figur von Kieran Hines. Der hat nämlich bei einem Begräbnis, was es davor gab, hat der eine Rede gehalten und das uferte so ein bisschen aus, wo man eben schon auch rausgehört hat, dass der nicht so ganz zufrieden ist mit den Machenschaften von John Rooney. Also muss man dem einen Besuch abstatten, um ihn zurechtzuweisen. Diese Situation eskaliert, weil der tote Bruder beleidigt wird und das will natürlich Connor Rooney nicht auf sich sitzen lassen und er schießt ihn kurzerhand. Daraufhin muss Mike Sullivan auch die restlichen Leute noch platt machen, die da vor Ort sind und der Junge beobachtet das alles aus dem Versteck. Dann kriegen die aber mit, dass das jemand beobachtet hat und Mike Sullivan rennt hinterher und erkennt seinen Sohn. Und dann nimmt er ihn mit nach Hause und bringt ihm das Versprechen ab, dass er davon nichts erzählt. Jetzt hat aber das natürlich Connor Rooney auch mitbekommen, dass der Sohn das gesehen hat und das zieht Kreise, weil jetzt ist die Mafia, also alle rund um John Rooney, sind jetzt hinter Mike Sullivan her. Die bringen nämlich daraufhin seine Familie um und so muss Mike Sullivan mit seinem Sohn, der zum Glück nicht zu Hause war, als sie da einmarschiert sind, flüchten vor John Rooney und seiner Familie. Und so sehen wir eben die Road to Perdition. Perdition, also das ist zweideutig, ne, weil es hier nicht nur um diesen Verlust geht oder um diesen Abfall, sondern die Stadt, wo die Tante wohnt, heißt Perdition. Ja, und auch wenn man eben eigentlich das Ende des Films schon am Anfang erzählt bekommt, finde ich, und dadurch der letzte Akt halt alles wahnsinnig erwartbar ist, finde ich, ist das wirklich ein guter Film. Also, mich hat er echt beeindruckt, weil, ich meine, so also klar, ne, Tom Hanks.
Da wurde ja auch Wolle genommen in der Promomaschinerie damals, dass er halt so seine erste Antagonistenrolle hat. Also eine Rolle, wo er halt nicht so diesen Saubermann spielt. Das hat man damals auf jeden Fall sehr krass promotet.
Aber das ist halt, also das ist eigentlich auch schon alles. Er ist halt nicht der Saubermann, der er sonst ist, aber er ist trotzdem kein Antagonist hier.
Er ist kein Antagonist. Das ist auch ein anderer, der das richtig krass macht, finde ich, in dem Film. Also da kommst du sicher noch zum Cast.
Ja, klar. Also Cast war noch nicht vollständig, aber ich finde es halt krass, also weil Tom Hanks, der Junge macht das auch super, aber Alter, Tom Hanks killt halt wieder. Literally.
Stimmt.
Ja, läuft. Hier.
Yes, dynamic wordplay. High school kids love that. Dynamite.
Dynamite. Sowas von dynamic.
You gotta give it up for Oscar Wilde like wordplay that good.
Ja, hat sich angeboten, aber also fand ich schon beeindruckend. Sie haben den ja mit Maske so minimal verändert, ne? Der hat so ein bisschen eine dickere Nase bekommen. Aber er spielt hier wieder mal echt eine komplett andere Figur, finde ich. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie Tom Hanks einfach hinter seinen Figuren verschwindet.
Das stimmt, ja.
Schockt.
Das kann er.
Ja. So, in anderen Rollen, Kieran Hines habe ich schon erzählt, Stanley Tucci spielt hier auch noch einen Gangster und das auch nur, weil Sam Mendes ihn aufgefordert hat, weil eigentlich aufgrund seiner Herkunft und Namen und so weiter sind das wohl Rollen, die er sonst auslässt.
Ah ja.
Also er spielt nicht für jeden irgendeinen Gangster. Für Sam Mendes hat er es dann gemacht. Und Jude Law spielt hier auch noch einen Antagonisten.
Den fand ich schon richtig gut, Jude Law, in dem Film. Auf den wollte ich hinaus. Ich fand den mega.
Ja, also auch da wieder, eigentlich ist seine Figur so ein bisschen, fast ein bisschen platt. Aber was ich krass finde, die Figur, die findet nämlich nicht im Comic statt.
Okay.
Die haben sich dazu überlegt, aber angelehnt an eine reale Figur. Den Typ hat's gegeben. Also es gab in den 30ern, weil Jude Law spielt hier einen von der Presse. Der spielt einen Fotograf, wobei der Presse ist so ein sehr dehnbarer Begriff in dem Kontext, weil das war jemand, der hat einen Polizeifunk abgehört und ist dann zu den Orten, wo ein Verbrechen stattgefunden hat, wo jemand umgebracht wurde und hat dann, bevor die Polizei eingetroffen ist, halt Fotos von der Leiche gemacht und die dann teuer verhökert. Und den Typ hat es halt wirklich gegeben. Und deswegen ist diese Parallele da schon irgendwie krass, weil eben, ich finde halt im Grunde so, mir geht es eher so ein bisschen um seine Motivation, also vor allem auch da wieder erst recht der letzte Akt. Weil darauf habe ich weil auf die Nummer habe ich gewartet, weil das ist ja eben, finde ich, was du von Anfang an schon weißt, mehr oder weniger, und deswegen ist das sehr erwartbar. Es ist eigentlich wirklich nur so, wann kommt der Moment endlich? Und dann kommt er und so. Und ich finde, das findet halt zu einem Zeitpunkt statt, ohne jetzt was zu spoilern, wo er die ursprüngliche Motivation, die er für diesen Job hatte, gar nicht mehr hat oder gar nicht mehr haben kann, weil es die Figuren dann nicht mehr gibt, die ihn beauftragt haben. Weißt du, ich meine? Aber sie zeichnen es natürlich auch so ein bisschen, dass er halt eh so auch sein Ding am Laufen hat, dass er da ja, der hat da ja eine sehr makabere Leidenschaft, der ja auch nachgeht. Also er hat ja auch nochmal so eine private Agenda, das Ding zu machen. Aber ich finde halt so, auch eben, es war sehr zu erwarten und dann machen sie sich, finde ich, auch nicht mehr groß die Mühe zu erzählen, dass es seine eigene Motivation irgendwie größer ist als die, die von außen kam und so. Deswegen, also, ja.
Findest du nicht rund geschrieben, ja?
Naja, klar ist es rund, aber es ist eben sehr Hollywood alles. Also deswegen meine ich finde, du kannst hier wirklich, also nach dem ersten Akt weißt du eigentlich, wie das Ding ausgeht. Trotzdem finde ich, ist es cool gemacht, wie sie da hinkommen. Also das ist jetzt auch nicht so, dass du jeden Schritt dann wirklich kommen siehst, sondern das ist einigermaßen clever oder eben auch, finde ich, nicht alles so berechenbar. Das fand ich schon cool. Doch, also der hat für mich auch keine Längen. Also für ein Spacing super. Das ist dann halt, im letzten Drittel, wenn du halt weißt, was kommt, dann ist halt jetzt mal so, was die Auflösung des Ganzen angeht, wird man da nicht groß überrascht, finde ich. Aber es ist natürlich trotzdem geil gespielt, geil inszeniert, tolle Bilder. Was ich kritisieren würde, ist die Musik. Die fand ich stellenweise, also die Tonalität des Films ist eigentlich gemessen an der Handlung sowieso wahnsinnig leicht. Und die Musik unterstützt das noch krass. Die hat manchmal so eine sehr...
Haben wir wieder Curb Your Enthusiasm oder was, die Melodie?
Naja, also es geht stellenweise schon in die Richtung und es ist witzigerweise auch nicht der letzte Film, über den wir heute sprechen, wo ich genau das Thema hatte, dass ich die Musik so vielen Stellen unpassend fand. Naja, also wie gesagt, hier unterstützt sie eher so, dass das nicht zu schwer wird von der Tonalität und das fand ich stellenweise halt so ein bisschen schade, weil eigentlich die Handlung gibt's ja her, dass man das auch alles ziemlich düster macht. Und ja, die lockern das aber schon immer wieder sehr auf, finde ich. Trotzdem, also diese Vater-Sohn-Beziehung funktioniert natürlich super und ist eine geile Geschichte. Ich mochte den sehr. Ist echt ein guter Film. Wie geht's dir da? Der war ja bei dir wahrscheinlich schon wegen Tom Hanks hoch im Kurs.
Ja, der war wegen Tom Hanks hoch im Kurs. Ich fand, wie gesagt, Jude Law gut. Ich fand fand's toll, natürlich Paul Newman mal wieder zu sehen. Und so von alleine schon wegen der Besetzung ist das ein großer Cast. Das ist ja Kieran Hines und Stanley Tucci genannt und so. Also gute Leute im Cast. Und die Szenerie ist sowieso mal cool, mal wieder einen Gangsterfilm gesehen zu haben auf der großen Leinwand.
Ach so, das habe ich gar nicht erzählt, wann das spielt, ne? 31.
Ja.
Ich mochte den. 31.
Dann natürlich die Ausstattung, Kostüme und so. Also
das ist sowieso ist ein spannendes Ding, was das Kostüm angeht, weil es gibt wenig, was überliefert ist, so was Kostüme angeht, aus der Zeit, habe ich gelesen, weil so die Roaring Twenties, ne, wo die Kostüme entsprechend auffällig und teuer aussahen und so weiter, da gibt es ja sehr vieles. Und dann so ein bisschen später auch wieder, wenn es Richtung Krieg geht, sowieso. Aber das ist eben gerade so nach der Prohibition oder gerade noch und viele Leute eben mit gar keiner Kohle unterwegs und so und deswegen, also Klamotten halt auch selbst bei gut situierten Leuten tendenziell eher so ein bisschen ärmlich oder halt eben wenig Fashion und so und deswegen mussten die ja alles komplett neu nähen und haben dann eben auch den Stoff aus der Zeit verwendet und so, da war schon sehr viel Detailliebe auch wieder im Spiel und das macht sich schon bemerkbar. Also sag mal, wenn du die Rolle von Jude Law noch so präsent hast, weil das finde ich nämlich spannend hier. Sam Mendes hat sich an einem Tier orientiert für die Rolle von Jude Law. Also so was so Make-up und Kostüm und Haltung und so der Figur angeht. Jetzt die Frage an dich. Könntest du dir vorstellen, welches Tier?
Nee.
Okay.
Also ich weiß, dass er da...
Weil er sieht ja herrlich fertig aus auch in der Rolle.
Der hat doch richtig gelbe Zähne und so. Seine Zähne sind doch total abgefuckt und so. Das weiß ich zum Beispiel noch, dass das mal wenigstens nicht so ein Strahlemann ist, sondern er sieht doch...
Und ich meine, die haben alle die Ansage bekommen, sich aus der Sonne rauszuhalten, weil die haben es im Sommer gedreht und erzählen aber Winter und durften natürlich alle, sollten möglichst blass daherkommen und bei ihm halt explizit, weil der sollte halt so fertig wie möglich aussehen. Der hat sich ja danach auch öffentlich dazu geäußert, dass er halt so seine Optik in dem Film gar nicht mag.
Eine Hyäne.
Aber ja, geht auf jeden Fall in die Richtung, ja. So ein Wiesel. Also halt Wiesel. Auf jeden Fall so ein Nagetier. Und ich finde, das, wenn man das weiß, dann sieht man das auch. Naja, weil er hat sowas Rattenähnliches.
Ja, stimmt schon.
Ja. Und ich meine, auch da wieder, wenn man es weiß, ist es so logisch, weil die Autoren der Comicvorlage, die haben nämlich gesagt, dass das so eine amerikanische Hommage an die Manga-Reihe Lone Wolf and a Cub ist.
Ja, hatten wir ja schon.
Eben. Und ne, auch da, wenn man es weiß, passt es total, weil im Comic ziehen die halt auch beide los. Und also der Junge mordet dann auch, was ja im Film ein bisschen anders abläuft. Ja, und im Ursprung sollte das Steven Spielberg machen.
Spielberg, okay.
Hätte aber auch gepasst.
Mhm.
Kann man sich gut vorstellen, aber...
Ja, weil das ist jetzt nicht so ein düsterer à la Coen Miller's Crossing Gangsterfilm, sondern der ist schon, wie du sagst, du hast glaube ich gesagt, dass der schon sehr Hollywood ist.
Und ja, ja, und eben die Tonalität ist erstaunlich leicht dafür, dass es hier um einen Auftragsmörder mit seinem Sohn geht, der dann vor der Mafia flieht.
Also, ja, der ist jetzt nicht Mörderdieb, ja.
Nee, und auch eben, also nicht so düster, wie es sein könnte.
Mhm.
Aber lookmäßig haben die sich, also Sam Mendes und der DOP, an Edward Hopper orientiert. Der Künstler. Ne?
Ja.
Und auch da wieder, wenn man es weiß, sieht man es total.
Dieses Diner-Bild gemacht.
Ja, genau.
Mhm.
Ja. Und ich meine, schon geil, ne? Der Junge, ey, 14 Jahre alt zum Dreh und es gibt ja dann die Szene, wo er Auto fahren muss.
Mhm.
Oder Szenen. Und deswegen, der Junge musste das natürlich lernen. Hat es natürlich selber übelst gefeiert. Die hatten zwar trotzdem immer wohl noch einen Stuntman auf der Rückbank, der auch noch eine Kontrolleinheit hatte für das Auto.
Mhm.
Aber der Junge durfte halt mit 14 Auto fahren lernen. Schon geil.
Auch nicht schlecht.
Ja, und dann gab es wohl viele Szenen mit Al Capone, weil der wird ja am Telefon permanent erzählt, aber wir sehen ihn im On tatsächlich nie.
Mhm.
Und das war Anthony LaPaglia.
Okay. The man to go für jeden Mafia-Film.
Mhm. Ja, aber eben, die haben es dann alles rausgeschnitten. Weil sie sich gedacht haben, funktioniert auch so. Und ich meine auch so, ne? Auch dieser Film geht knappe 2 Stunden. Aber ich finde wirklich, das Pacing ist hier super. Hätte diese 2 Stunden nicht groß wahrgenommen.
Cool.
Ja. Hat 80 Millionen gekostet, über 181 eingespielt. Auch das hat funktioniert, aber auch das ist wenig überraschend bei dem Regisseur und dem Hauptcast. Also Sam Mendes halt. Und ich bin sehr froh, dass ich ihn gesehen habe. Ich mochte den.
Mhm.
Ja, ab 2. März kommt ja sein aktueller Film, Empire of Light.
Mhm.
Hier, das war mit Olivia Colman. Und den nächsten, den hat er auch schon in der Mache. Der heißt The Motive and the Cue. Also, da kommt noch einiges. Ich bin ja auf den nächsten echt gespannt. Also mittlerweile hat man ja schon einen gewissen Anspruch an seine Filme. Ich meine, nach 1917 war die Latte eh wahnsinnig hoch.
Das stimmt wohl.
Und jetzt, also je mehr ich von dem sehe, desto höher ist meine Meinung von dem Herrn, weil das ist schon krass, was der für Filme gemacht hat.
Ja, definitiv. Und vor allen Dingen bedient ja auch verschiedene Settings, Filme, Genres.
Naja, der Ansatz war sowieso nach American Beauty, der halt sehr dialoglastig war, wollte er einen Film machen, wo möglichst wenig Dialoge drin sind. Und das passt hier natürlich, weil also Tom Hanks Figur ist wahnsinnig wortkarg.
Ja.
Bringt natürlich auch der Job so ein bisschen mit sich, aber...
Und American Beauty hat ja viele witzige Momente. Also wenn er dann irgendwie in diesem Drive-In-Schalter steht, also es ist ja, der hat ja schon komödiantische Anteile.
Ja, ja, klar.
Und das suchst du bei Road to Perdition zum Beispiel vergeblich.
Naja, aber siehst du, ich finde zum Beispiel da auch die Ausschläge wahrscheinlich in beide Richtungen höher, weil ich finde, dieses Drama, die Drama-Elemente bei American Beauty viel schwerer als hier. Obwohl der eben dann auch Momente hat, die wiederum fast schon lustig sind.
Das mag sein.
Ja, aber eben, trotzdem echt ein sehr guter Film. Also, ich mochte den. Mhm. Jetzt mal die Punkte zu Road to Perdition. Der übrigens keinen deutschen Titel hat, ne? Also, das haben sie gelassen. Mhm. Da frage ich mich halt auch, warum geht das hier? Und bei Thunder Road ist es nicht möglich.
Da ist dann der Chaos Cop.
Ja.
Tja.
Naja.
An die Verleiher, die dem Film den Chaos Cop Titel gegeben haben, drücke ich mal den hier.
If you can act hysterical, I'm gonna slap you like I'm Connery.
Einmal Connery Slap rundum. Roadhouse Kick.
Ja, Mann. 7,7 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 72. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 7,5. Vom Publikum 4 von 5. Auf Letterboxd 3,7.
Okay. Ja, ich bin ein bisschen am Schwanken. Ich entscheide mich für eine. Ich entscheide mich für eine 8,5.
Roadhouse.
Ah, sehr schön. Ich bin bei 8.
Ach, scheiße, meine zweite Variante. Ja, gut, da klingeln wir zumindest.
Ach ja, geil.
Ich bin bei Road to Perdition auch bei einer 8. Mhm. Das war natürlich mein Paneln. Dachte, vielleicht reicht es noch für eine 8,5.
Ja, geil.
Ja, dann sind wir uns ja einig bei dem Film. Mhm. Cool, dass du den mal gebracht hast.
Wie lange ist denn es bei dir her? Hast du den damals im Kino wahrscheinlich gesehen und seitdem nochmal, oder?
Den habe ich, glaube ich, nicht im Kino gesehen, tatsächlich. Den habe ich irgendwann mal nachgeholt. Auf am Heimkino.
Okay.
Und habe ihn, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob ich den schon mal gerewatcht habe. Ich glaube, ich habe ihn nur einmal gesichtet. Aber dafür ist er noch erstaunlich präsent. Mhm. Szene, wo er da im Regen steht und so mit dem Mantel und so. Also ist schon, hat schon geile Momente.
Ja, ja. Und natürlich auch eine krasse Message.
The only message in that movie is that every problem in life can be solved by kicking.
Absolut. Einfach kicking.
Ja, Mann.
Gut.
So, jetzt hast du noch einen, oder?
Ja, ich leite über zu meinem letzten Film, der kein gemeinsamer Film ist heute. Und pass auf, jetzt gibt's deutsches Genre-Kino.
Oha.
Aus dem Jahr 2015, aus hiesigen Landen. Und der Film, den ich präsentiere, heißt Der Nachtmahr.
Nein, du hast Der Nachtmahr gesehen?
Ich habe Den Nachtmahr gesehen, ja.
Akis, ja geil.
Ja, genau. Regie und Drehbuch Akis. Der war ja tatsächlich schon für zwei Studentenfilme, die er mal gedreht hat, war der Oscar nominiert. Mhm. Das ist auf jeden Fall mal eine Vita.
Der das hat nicht wieder irgendeine Ausstellung. Das, weil ich glaube, der dreht kaum noch. Also der macht mehr bildende Kunst, glaube ich, gerade.
Ja, der macht ganz viel. Das ist halt so ein... Also selbst dieses Akis ist ja so sein künstlerisches Alter Ego, wo er auch viel Kunstprojekte macht und Ausstellungen und so eine Geschichten. Mhm. Das wilde Leben hat er noch gedreht, diesen Uschi Obermeier-Film, den habe ich auch gesehen damals, mit Natalia Avellone, heißt sie so. Mhm. Den habe ich auch geguckt.
Ja, wo sie Uschi Obermeier gespielt hat.
Genau.
Was sie echt gut gemacht hat, ich habe den auch gesehen.
Ja.
Ja, und hier ist Sina Kotsch dabei, ne?
Die ist auch dabei. Mhm.
Liebe Grüße an der Stelle.
Ja, und ich würde mal allgemein jetzt in die Story überleiten. Hast du den gesehen?
Nee, leider noch nicht.
Nicht gesichtet?
Nee.
Okay, weißt
du. Habe ich mir schon lange, lange mal vorgenommen, aber immer noch nicht gemacht.
Interessantes Ding in jedem Fall. Ich habe den schon lange auf meiner Watchlist gehabt, jetzt habe ich es mal geschafft, den zu sichten. Im Zentrum stehen hier drei Teenage Girls, die sehr viel auf illegalen Raves abhängen, feiern halt, pfeifen sich Drogen ein, wie andere Leute halt irgendwie Schokobons. Die Schule ist zweitrangig. Viel wichtiger ist halt irgendwie die kommende Geburtstagsparty von Tina, die hier noch weiter im Zentrum steht, denn das ist die eigentliche Hauptrolle. Die wird gespielt von Caroline Gensko. Wahnsinnig charismatisch hier in dem Film, finde ich super. Und die hört halt eines Abends so einen Krach in der Küche. Und es ist nachts, die Eltern sind irgendwie aus und die geht halt, die Eltern sind nicht aus, die Eltern sind im Schlafzimmer. Und die geht halt in die Küche und sieht halt in dieser Küche so ein seltsames Wesen beim Durchfressen vorm offenen Kühlschrank irgendwie sitzen. Und alarmiert die Eltern und als die Eltern dann ankommen, ist das Wesen weg. Und nichts ist da. Also von wegen, die bilden sich da natürlich auch ein, okay, das Mädel hat sich irgendwas eingebildet. Die ist auch, die hat auch so therapeutische Sitzungen. Und auch ihren Freunden erzählt sie natürlich, dass sie da was gesehen hat. Und das Auftauchen von diesem kleinen, hungrigen Monster wird halt auch häufiger dann im Laufe des Films. Und es wird da durchgängig, man darf hier nicht zu viel verraten, es wird da durchgängig damit gespielt, dass die Zuschauer gewisse Erwartungen haben an den Film und dass sie denken, den Film gecheckt zu haben, dann der Film aber eine ganz andere Kehrtwendung nimmt. Und das finde ich super interessant.
Okay, geil.
Weil du machst dir natürlich selbst Gedanken, ist das jetzt ein Drogentrip von ihr? Mhm. Weil die ja ständig irgendwie auf irgendwelchen Drogen unterwegs ist. Hat sie psychische Probleme? Weil du siehst natürlich diese therapeutischen Sitzungen oder so. Was ist das? Bildet sie sich das ein? Die anderen sehen das nicht und so weiter und so fort. Aber es kommen immer wieder Momente, die diese diversen Theorien dann umwerfen.
Okay.
Und das finde ich halt super interessant. Mhm. Am Anfang des Films, bevor es losgeht, gibt es einmal diese Epilepsie-Warnung, wo gesagt wird,
ja, ist viel Strobo.
Genau, Leute, die hier irgendwie empfindlich sind, sollten aufpassen, weil vier Strobo-Effekte. Und es kommt eine Anleitung zum Film, wo drauf steht, diesen Film unbedingt in laut genießen. Dreht die Anlage richtig auf und hört diesen Film in laut. Und so ist es auch. Du hast halt diese wummernden Techno-Beats, du hast den Strobo. Das lässt Neon Demon von Refn schon fast irgendwie als der englische Patient erscheinen, so von der Bildsprache. Also ist schon wirklich harmlos dagegen.
Gaspar Noé lässt grüßen.
Ja, der ballert auf jeden Fall. Der ballert richtig krass. Und ich weiß nicht, ob ich groß von der Story noch irgendwie was erwähnen sollte, weil das würde echt eine Menge Spaß von dem Film nehmen, weil du hast... das lasse ich natürlich, weil du hast hier ein paar Sachen, wie gesagt, die umgeworfen werden, so bestimmte Theorien, und das macht der Film sehr gut. Du hast ein paar bekannte Gesichter aus der Musikszene, du hast Nura von Sixten zum Beispiel, die hier mitspielt, Joe Rilla spielt mit, und allgemeiner Besetzung, du hast Sina Kott schon erwähnt, die spielt hier mit, Julika Jenkins dürfte ein Begriff sein, die spielt dann Dark mit zum Beispiel, ja. Alexander Scher spielt den Therapeuten. Und dann haben wir so als Love Interest von besagter Tina Wilson Gonzalez Ochsenknecht. Mhm. Der im direkten Vergleich mit dem Kühlschrankmonster definitiv den kürzeren zieht.
Oha.
Also dagegen sieht das Kühlschrankmonster definitiv wie Ryan Gosling aus im direkten Vergleich. Ist unfassbar, unfassbar komische Optik, der Typ, aber gut. Der spielt halt so ein bisschen so den leichten Bad Boy und den Freund halt von Tina. Mhm. Also ein bisschen so diese On-Off-Beziehung, aber auch er distanziert sich ein bisschen, weil sie ja auch immer weiter abgeht und abdreht und dann so irgendwie von diesem Vieh labert und alle denken so, was geht ab mit diesem Mädchen? Und das ist schon interessant. Also du hast einerseits diese Coming-of-Age-Story, weißt du, zwischen diesen Mädels und was so abgeht auf deutschen Schulen halt so im Jahre 2015. Du hast auf der anderen Seite aber auch dieses Genre-Kino, dieses Creature-Kino, übrigens auch richtig gut gemachtes Vieh.
Okay.
Und
ja, das hat der Regisseur ja auch selbst designt.
Ja, das hat er selbst designt, genau. Hat das auch so, habe ich auch im Making-of geguckt, wie die das erstellt haben. Also ist natürlich so ein bisschen diese IT-Szenerie, weißt du? Also sie versteckt ja dann irgendwie das Vieh, sie ist die Einzige, die das sieht, und die anderen, die Eltern wissen nichts davon und so. Das ist so ein bisschen so die Prämisse von IT damals aus den 80ern. Aber natürlich nicht Hollywood, sondern deutsches Kino. Insofern ist das schon...
Ja, ja, und Independent vor allem.
Independent-Kino, definitiv. Ja. Also war auch kein teurer Film, aber daraus hat er echt eine Menge gemacht. Der ist sehr atmosphärisch und der ist gut gespielt von allen Beteiligten. Und ist eine coole Mischung aus diesen verschiedenen Genres.
Mhm.
Hat mir echt gefallen. Geht 92 Minuten.
Und sag mal, diese Richtungswechsel, die du vorhin angesprochen hast, zu welchem Zeitpunkt im Film, also wann fängt das an, dass du alles, was du bisher gesehen hast, nochmal in anderes Licht gerückt bekommst?
Sagen wir mal so, ab der Hälfte.
Ach schon, okay.
Ja, ja, ab der Hälfte kommt schon der erste Moment, wo du sagst, okay, das ist jetzt überraschend. Und das ist nicht der einzige Moment, der halt überraschend ist, sondern es folgen ja auch einige darauf hin.
Okay, cool.
Weil du fängst natürlich mit jeder Wendung, die dann wieder woanders hingeht, fängst du wieder an, neue Theorien aufzustellen im Kopf.
Ja, klar.
Weil du machst ja Gedanken, so während du den Film guckst.
Ja.
Und das wird dann immer wieder verworfen von Akis, von dem Regisseur. Und das hat er gut gemacht.
Mhm.
Und dazu kommt echt eine gute Bildsprache und natürlich dieses Strobo- und Techno-Geballer sorgt natürlich auch für eine gewisse Dynamik und ist ein guter Vertreter.
Klingt super.
Hat mir gefallen. Viel mehr würde ich da nicht verraten, weil alles, was ich hier von der Story zerlegen würde, Alter.
Heute geht's los.
Ja, ich hab Frosch im Hals. Alles, was ich hier über die Story zerlegen würde, wäre auf jeden Fall kontraproduktiv, was den Spaß am Film anguckt, insofern.
Aber was fandst du denn gar nicht gut an dem Film? Also außer Herrn Gonzales offensichtlich.
Ja, es gibt ein paar schauspielerische Momente, wo ich schon wieder dieses deutsche Kino sehe und dieses sehr vom Drehbuch abgelesen und auswendig gelernt. Das konnte ich hier nicht komplett ausblenden. Aber Ansonsten ist das recht rund.
Ja.
Gibt nicht so viel auszusetzen hier.
Ja, klingt so. Punkte für Innovation anscheinend.
Definitiv, ja. Mhm. Also natürlich hat er sich das eine oder andere abgeguckt, schon in anderen Filmen, wie man gesehen hat, weißt du, diese Creature Designs, wir hatten ja, also Hatching kam jetzt danach, den hatten wir auch neulich beim Fantasy Filmfest gesehen, aber es gab schon Filme in der Richtung, wo halt so mit diesem Coming-of-Age-Thema gespielt wird, aber dann so ein bisschen Horror-Elemente mit eingebaut werden. Natürlich viel Symbolik, das hast du hier auch.
Okay.
Aber das hat sich nicht nehmen lassen, hier so ein paar ikonische Szenen einzubauen, ein paar ikonische Shots zwischen dieser besagten Tina, gespielt von Caroline Gensko, und diesem kleinen Monster.
Mhm.
Und die macht das auch super, weil die auch nicht so, die sieht halt auch nicht so gewöhnlich aus wie die anderen Mitschülerinnen von ihr, sondern die hat auch selber so eine untypische, so eine ziemlich charismatische Optik, so hat er, ja, und das macht sie halt auch noch so ein bisschen zur Außenseiterin in diesem ganzen Szenario, rein optisch gesehen, und das, die ist auch sehr gut besetzt, muss ich auch sagen.
Cool.
Ja, dann würde ich zu den Punkten überleiten.
Okay.
Von der Nacht mal, IMDb ist bei einer 6,5. Ich habe keinen Metascore gefunden. Rotten Tomatoes wiederum 6,3 von 10 von den Kritikern. 3,5 von 5 gibt es vom Publikum. Letterboxd 3,4.
Das ist aber alles dann doch relativ bescheiden, ne?
Ja.
Also du klingst schon eine ganze Ecke besser, finde ich. Ich tippe auf 8.
8 ist richtig.
Yay.
8 für den 8-mal.
Okay.
Der 8-mal sozusagen. Der war schon wieder so flach, dass sie den wieder witzig findest.
Ja, natürlich. Ach Gott.
Yeah! All right, opaque wordplay. Never a bad time for it.
Ja, Benjamin, ich klick einmal dieses Wortspiel und schon hätte der Film 2 Punkte mehr gewonnen.
Mhm.
Wäre wahrscheinlich der witzigste Moment gewesen.
So, kommen wir zu unserem gemeinsamen Schinken.
Let's go. Gruß an Erik.
Ja.
Von ihm ist dieser Auftragsfilm des Monats Januar.
Mhm. Aus dem Jahr 1981, Road Games.
Yes. Roadhouse.
Siehst du?
Roadhouse.
Ja, fast.
Den nochmal.
Oh my God, Roadhouse!
Nicht ganz. Road Games.
Jetzt fällt mir gerade ein, dass du ja heute Motto-Party hattest. Wo war denn eine Parallele zwischen den Filmen?
Dein Ernst?
Road? Ach so, okay. Roadhouse, Road to Perdition, Road Games und Road Trip.
Ah. Das hat aber nicht wirklich bis jetzt gedauert, oder? Das
doch,
ist ja
doch.
Krass.
Ich habe gerade drüber nachgedacht, wo jetzt die Parallele war. Tatsächlich.
Okay.
Nee, ich dachte gerade, ich hatte gerade tatsächlich nur die Assoziation zu Roadhouse, weil du auf den Zettel gedrückt hast. Und ich dachte gerade, Road Games, Roadhouse, okay, passt ja.
Mhm.
Und dann dachte ich so, wo ist eigentlich der Zusammenhang zwischen deinen Filmen? Und dann, das hat sich dann so erschlossen. Das war gerade.
Krass, hat es tatsächlich bis zum letzten Film gedauert. Aber gut.
Definitiv, der langsame Guess.
Ja. Road Games von Richard Franklin, von dem du hier schon Link der Butler hattest.
Mhm.
21 Credits. Hast du Psycho 2 jemals gesehen?
Ja.
Und?
Ich habe alle 3 Teile gesehen. Der geht noch klar.
Ah ja?
Ja. Ist natürlich, das ist kein Hitchcock, aber den kann man schon noch machen. Schon schlechtere Sequels gesehen.
Okay, okay. Ja gut, willst du erzählen, was hier geht?
Wie heißt der nochmal in Deutschland? Truck Driver oder so?
A Road Games?
Ja.
Ach, den siehst du, den habe ich mir jetzt gar nicht rausgeschrieben. Ja, der hat so einen ganz bescheuerten Namen.
Ja, ja. Ich glaube Truck Driver oder so heißt der im Deutschen.
Ja, warte, gucken wir mal nach. Truck Driver, gejagt von einem Serienkiller.
Noch die komplette Handlung.
Mhm.
Truck Driver.
Das ist so hart. Ja, da ist im Original Road Games schon irgendwie eine Ecke cooler.
Das stimmt.
Ein australischer Film.
Ja, einer von denen. Ja, weiß nicht, würdest du oder soll ich, oder?
Ja, du, ich kann das machen. Das ist wahrscheinlich relativ schnell auch abgehandelt. Es geht um den LKW-Fahrer Quid. Das ist Pat Quid. Das ist die Figur von Stacy Keach. Der ist, obwohl er wohl keine große Schulbildung hat, ist der ein recht belesener und eben auch so ein redseliger Typ. Der hat einen Hund dabei.
Na.
Ja, okay.
Ein domestizierter Dingo, was ich schon ziemlich cool fand.
Ja, gut. Ist aber so. Ob, ja, stimmt, müssen wir jetzt, ist das schon ein Spoiler?
Natürlich,
ich weiß es nicht. Ah, okay, gut, es ist ein Dingo. Ja, der ist ein Beifahrer Und mit dem unterhält er sich dann auch die ganze Zeit und fährt dann eben durch Australien, mhm, transportiert Fleisch, lässt sich da auch breitschlagen, eine Tour anzunehmen, obwohl er eigentlich schon längst mal wieder pennen müsste und muss dann eben eine ganze Menge Fleisch transportieren. Weil als er nämlich einmal nachts anhält, um in einem Hotel zu übernachten, sieht er schon so ein Minivan mit einem Typen drin, der eine Anhalterin mitgenommen hat, die Quid vorhin auch gesehen hat, aber er darf ja keine Anhalterin mitnehmen und die fand er aber irgendwie ganz nett, mhm, und redet dann eben mit seinem Dingo Boswell und erzählt ihm, dass er das jetzt total assi findet, dass der Typ sich jetzt die Lady gekrallt hat und jetzt steigt er auch noch mit der im Motel ab und so und überhaupt. Ja, jetzt nimmt ihm nämlich der Typ das letzte Zimmer weg und dadurch muss Quid im LKW pennen, mhm, und sieht dann schon am nächsten Morgen, wie irgendwie so ein Typ aus dem Hotel die Müllabfuhr beobachtet, wo sein Dingo auch gerade mörderinteressiert an einer Mülltüte rumschnüffelt.
Ja.
Und das ist ihm schon irgendwie sehr suspekt. Und dann sieht er diesen Minivan im Verlauf des Films immer wieder. Und dann hört er im Radio, dass ein Serienkiller unterwegs ist. Und so kommt er drauf, dass das unter Umständen dieser Typ sein könnte. Ja. Mhm. Irgendwann nimmt er dann doch eine Anhalterin mit. Und da kommt die Figur von Jamie Lee Curtis zum Einsatz. Und mit ihr spinnt er dieses Szenario dann weiter, was diesen Serienkiller angeht. Und dann, ja, beginnt das, was wir im deutschen Titel schon erfahren haben.
Ja, der läuft dann auch noch immer wieder über den Weg. Der vermeintliche Serienkiller.
Ja.
Ist so ein bisschen, hat man auch in den Trailer-Facts lesen können, ist so ein bisschen so diese Hitchcock, das Hitchcock-Rezept. Weißt du, irgendeiner hat irgendwas gesehen und glaubt, irgendwas dann kombinieren zu können, aber als Zuschauer bist du dir auch nicht sicher, stimmt das so, oder du hast natürlich auch nicht alle Informationen, die du brauchst, um das hundertprozentig zu unterschreiben, und damit spielt der Film halt.
Die spielen sehr mit den Erwartungen, die du hast, oder eben mit deinen Interpretationen, mhm, die du hast aufgrund des Gezeigten, und das ist schon ziemlich cool. Fand ich, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann kam für mich hier eben das Problem mit der Musik.
Habe ich mir gedacht, dass du von dem Film redest.
Ja, weil was soll denn das, Alter?
Was soll denn das?
Das ist doch zwischendurch wirklich, da hast du das Gefühl, du bist in so einem Bud Spencer oder Louis Finesse Film oder so. Allein dieses Hauptthema, wie nervig ist das denn? Mhm. Und dann, Alter, was sollte das mit diesem, als die drei Autos hintereinander herfahren, dass dann da irgend so eine üble Marschmusik drunter gelegt wird?
Ja, die musikalische Untermalung ist schon fragwürdig.
Also ich finde, die zerstört die komplette Tonalität des Films. Mhm. Das hat mir wirklich eine Menge kaputt gemacht hier. Ja. Das ist leider echt schade, finde ich.
Könnte spannend werden.
Wie ging es dir denn damit?
Also ist nicht das Einzige, was ich auszusetzen hätte an dem Film.
Mhm.
Weil wir wissen ja, so Filme, die am Arschloch der Welt spielen, Australien, haben es ja grundsätzlich, haben gute Karten bei mir. Also besonders der hier.
You don't like the Yabba?
Gerade Wake and Fright hat ja bei mir sehr gut abgeschnitten. Den mochte ich ja extrem.
Mhm.
Und Road Games fand ich unterm Strich ein bisschen lame. Also Stacey Keach ist natürlich cool. Den sehe ich immer voll gerne im Film. Jamie Lee Curtis ist natürlich in Jung hier auch ganz cool, so als weibliche Nebenrolle. Aber irgendwie wurde das Ganze dann später komplett abstrus. Also dieser Typ mit seinem Boot.
Was wollte er denn eigentlich?
Ich weiß nicht, was das sollte.
Was war seine Motivation, den nicht vorbeizulassen? Was soll das?
Ja, die Motivation habe ich auch nicht. Also von wegen, die Motivation war, dass vorher etwas passiert ist, weißt du, und er sich jetzt quasi rächen wollte.
Ach, okay.
Aber dafür irgendwie sein Boot, was er da durch die Gegend schleppt, aufs Spiel zu setzen, fand ich dann schon ein bisschen strange. Und ich meine, ey, der Typ fährt einen Truck. Also, Entschuldigung.
Ja, ja.
Also, was sind das für ein Kräftemessen? Und dann auch, auch hier wieder will ich nicht spoilern, aber am Ende dann die Auflösung, wo dann sämtliche Charaktere, die dann irgendwie in diesem Film dem Hauptcharakter begegnet sind, dann plötzlich in einer Szene auftauchen und sagen und dann was Bestimmtes sagen, denke ich so, was macht ihr alle jetzt hier an dieser Stelle?
Ja.
Also ein bisschen konstruiert. Der hat teilweise auch gute Momente, also die Grundszenerie ist ganz sympathisch mit diesem Dingo und diesem Trucker, und ich meine, in den 70ern alles, was so Truckdriver angeht, war ja groß, damals mit Convoy und diese ganzen Burt Reynolds-Filme. Und für mich ist ja das große positive Beispiel ist ja Duell von Steven Spielberg. Mm,
den kenne ich noch nicht.
Und den finde ich super. Okay. Der ist richtig spannend, der ist richtig gut. Und im direkten Vergleich kackt Road Games da ab, weil da war der schon...
Was mit Over the Top?
Over the Top war erstens 80er und zweitens, ja, könnte man auch in die Schiene packen.
Hätte, wir sind doch hier auch in den 80ern.
Hätte in den 70ern gepasst. Ach ja, stimmt, Roadkills ist ja auch noch 80er, ja, stimmt, ja.
81. Stimmt.
Hast du recht, ja. Da ging es noch rein. Ja, also hat natürlich kein hohes Budget gehabt, hat aus dem Geld so ein bisschen was gemacht später, aber man merkt schon, dass der Film auch viel Filler drin hat, durch Dialoge, durch irgendein Geplänkel und so, was ich halt uninteressant fand. Insofern ist das so ein Ding, was bei mir jetzt nicht so mega gepunktet hat.
Mhm. Ja, ging mir sehr ähnlich.
Ja, mit der Musik hast du auch definitiv Punkte, wo man sagt,
Ja, weil ich mich dadurch immer wieder gefragt habe, was will dieser Film denn jetzt eigentlich sein? Soll ich das unheimlich finden? Soll ich das spannend finden? Mhm. Es wird halt komplett zerschossen in dem Moment, wo die mit ihrer Dudelei da anfangen.
Ja, klar.
Und dann, ey, allein, dass da in dem Moment, wo die Intro-Mucke einsetzt, dass du dann Stacy Keach da stehen hast, Second Dave wird blass von Neid, wie er da steht mit seiner Mundharmonika und Gas gibt und dann halt das Hauptthema mitspielt in der Anfangsmelodie quasi. Mhm. Ich denke, was? Warum? Also, das gibt halt, ja, es gibt halt so eine komische Tonalität vor, dafür, dass dann eben im Genre hier auch Horror und Mystery und Thriller steht, so, wo ich mir denke, Alter, was? Also, deswegen, ich wusste nicht so richtig, was dieser Film sein will, weißt du?
Ja, weil er ist ja auch an sich so mit den lakonischen Sprüchen und mit den ganzen Monologen, wenn er mit sich selber redet und mit seinem Dingo, ist ja auch teilweise witzig, so, weißt du?
Ja, eben, aber gerade wenn du halt sagst, wir nehmen uns hier irgendwie Hitchcock zum Vorbild, ja, ja, dann kannst du das nicht immer wieder so aufbrechen.
Ja, das stimmt schon.
Dann machst du, also
und dann hast du auch
meinem Geschmack halt den Flow des Films kaputt.
Und dann hast du auch krasse Horror-Genre-Elemente halt so, weißt du, womit gespielt wird, halt so mit der offenen LKW-Tür, weißt du, wo du dann nicht weißt, okay, was geht jetzt ab oder das Ende, oder die finale Szene ist ja dann so, das ist ja schon fast Slasher-Genre, weißt du, wo du denkst, so ist jetzt wieder ganz andere Tonalität. Der kann sich nicht so richtig entscheiden, wo der hin will. Hm. Sehe ich ähnlich.
Das heißt, wie fandst du das unterm Strich?
Mäßig.
Ich auch.
Du auch.
Ja.
Da sind wir wahrscheinlich nicht voneinander entfernt.
Hey Mike! Do you like a beer?
Da lieber Wake and Fright. Auch von Erik, glaube ich.
Hast du das gelesen, dass der mit seinen 1,75 Millionen angeblich der teuerste Film war zu dem Zeitpunkt, der aus Australien kam?
Habe ich gelesen, ja.
Das halte ich für komisch. Meinst du, ist das wirklich so?
Möglich wäre es, ja.
Krass.
Im Jahr 81 kann das bestimmt der Fall gewesen sein.
Es erscheint mir wahnsinnig spät, aber gut. Wenn das so ist. Ja, Osploitation.
Ja. Da würde man wahrscheinlich Wake and Fright auch drunter packen.
Ja, auf jeden.
Das natürlich ist die Schiene. Kann ich mir so ein Double Feature vorstellen in so einem,
ja, ja,
so einem abgeranzten Kino von den beiden Filmen.
Deswegen, irgendwo hat es auch einen Charme, weil es ja so ein bisschen Bahnhofskino ist.
Ja, an manchen Momenten definitiv. Unterm Strich auch, aber weiß nicht. Also, der ist nicht so gut gealtert. Das ist nicht so ein zeitloser Film, den man gucken kann von damals.
Ich war wirklich verwirrt. Mit diesem krassen Wechsel in der Tonalität immer wieder. Mhm. Das ist der Rated PG, also.
Ja, ich war auch am Anfang, war ich intrigued und dann irgendwann dachte ich so, okay, jetzt komm mal aus dem Push und so. Das hat halt viel zu lange gedauert, bis der mal ein bisschen Gas gegeben hat, um mal im Trucker-Slang zu bleiben. Ja.
Mhm.
Road Games. Haben wir noch was?
Ich nicht.
Dann.
Die Punkte.
Bring mal die Punkte.
6,6 auf IMDb, Metascore ist bei 71, Rotten Tomatoes von der Kritik 7,9 und vom Publikum 3,5, Letterboxd ebenso 3,5. Mhm. Alter, 7,9 von der Kritik.
Das ist krass, ja.
Das ist gut.
Die australische Kritik ist aus dem Häuschen.
Mhm.
Das war wahrscheinlich die Australia Today und...
So, jetzt müssen wir mal raten.
Wer fängt an?
Können wir uns überlegen. Ich bin mir noch nicht sicher, wo du da gelandet bist. Sicher kann ich mir eh nicht sein. Das ist gar nicht leicht, ey. Mhm. Ich schwank hart.
Roadhouse.
Ja, Mann. Weil du würdest den auch nicht empfehlen, oder?
Schwierig.
Also das klingt ja eher nicht danach. Ich sag 5,5.
Okay, ich rate erstmal, bevor ich auflöse und sage, du bist bei einer 6.
Mhm.
Da bin ich nämlich.
Okay. Was hast du getippt?
Eine 6. Achso, was ich bei dir getippt habe?
Ja.
Ja, eine 6.
Ich bin bei 5,5.
Du bist bei einer 5,5.
Ja. So, das heißt, wir haben beide einen halben daneben, ne?
Ja.
Okay, ey, dann hast du gewonnen.
Habe ich gewonnen diesmal.
Ein knappes Ding mal wieder.
Gibt's ja gar nicht.
2 zu 1,5.
Okay, du 2, ich 1,5.
Mhm.
Mein erster Sieg in der regulären Episode im Jahr.
Yay.
Jetzt geht die Aufholjagd los.
Meinst du, ja?
Weiß ich nicht.
Wie steht's denn da?
3-0 bisher.
Oha.
Ja, dann. In der Star Wars Episode haben wir beide keinen Punkt gemacht. Da haben wir alle unentschieden gespielt.
Ja.
Da ist nichts passiert.
Okay.
Und so steht jetzt 3-1 aktuell.
Schön. Erster Punkt. Ja, jetzt eben. Aufholjagd.
Da ist noch was drin. Ich glaube.
Es kann was werden.
Ich glaube, ja. Zwei reguläre Episoden haben wir definitiv noch.
Mhm.
Zum Ausgleichen, wenn nicht sogar.
Ist ein Sieg noch drin?
Ein Sieg ist noch drin, rein rechnerisch. Aber die Wettbüros sind auf jeden Fall nicht auf meiner Seite.
Meinst du? Hast du die Quoten mal gecheckt?
Ja, die Quoten sind scheiße.
I think it's sweet. I mean, sad and pathetic, but also so sweet.
Ja, total sweet.
Ist ja schon ein bisschen Running Gag.
Mhm, total. Aber ist okay.
Ja, hier, was Bescheid.
When someone with a waterbed talks, you listen.
Absolut. Du hast ja schon festgestellt, dass du das Pech dafür beim Lostopf gepachtet hast, insofern.
Ja.
Ist das, weiß nicht, ist wahrscheinlich auch noch, da nehme ich lieber meine Variante, dass ich den Punkterat immer verliere.
Ja, eben.
Guck mir dafür geile Filme aus dem
Lostopf. Ich kann mir da ein Ei drauf backen, dass ich immer wieder beim Punkteraten gewinne.
Das stimmt.
Das ist ja dann eher für die cool, die hier raten können.
Aber wenn es irgendwo mal eine Weltmeisterschaft gibt im Punkteraten, dann bist du der Representer, der da hingeschickt wird.
Ja, aber doch nur, wenn ich die ganze Zeit dich raten muss.
Nee, dann geht's ja, dann musst du alle raten.
Ja, eben.
Zeigst du dann, es geht's halt bei anderen.
Okay.
Ja.
Ja, gut. Mit den Gästen läuft's ja hin und wieder auch ganz gut.
Wollte gerade sagen, ich meine, du redest ja die anderen auch gut. Unterm Strich gewinnst ja da auch.
Ja. Aber apropos Supporten, wir können ja nochmal aufrufen, wenn ihr irgendwie einen Film rezensiert haben wollt, dann ist der Februar, beziehungsweise März, ne? Interessantes Ding.
Ja, also der Februar ist ein guter Monat, um einzusteigen, weil da könnt ihr Filme beitragen, die wir aus dessen Portfolio wir dann im März tatsächlich oder Ende Februar dann
den für März ziehen, ja.
Mehrere Filme sogar ziehen, ja, genau.
Mehrere.
Da wird es ein Special geben.
Dann machen wir ein Special und deswegen werden da nur die Lose, die im Februar kamen, aus denen wird gezogen.
Richtig.
Und deswegen,
also wenn einer neu dazukommen will,
ganz gut.
Ist das ein guter Zeitpunkt.
Ja. Gönnt's euch für einen Monat.
Ja.
Links dazu auf Social Media.
Richtig. Und wenn er nicht gezogen wird, bleibt das Los natürlich so lange im Lostopf, bis wir den dann irgendwann rausfischen sollten. Also die werden jetzt nicht auf den Müll geworfen, wenn ihr da nicht dabei seid.
Ja, das hat Gast so entschieden.
Und nun mal, jetzt um nochmal irgendwie diese Verwirrung hinwegzuräumen. Also ihr müsst nicht jeden Monat den gleichen Film beitragen, bis der gezogen wird.
Ach ja, es gibt immer noch solche.
Ja, die kommen auch immer wieder dazu, dass die Leute das falsch verstehen und denken so, okay, die schmeißen jetzt ein Los rein, wird nicht gezogen, die probieren dann nächsten Monate wieder mit dem Los.
Mhm.
Sondern ihr dürft jeden Monat einen anderen Film nennen und die sind so lange im Lostopf, bis diese Filme dann irgendwann gezogen werden. Das heißt, es wird kein Film irgendwie aussortiert in irgendeiner Hinsicht oder zu irgendeinem Zeitpunkt.
No, bisher noch nicht.
So viel dazu.
Oder ihr schmeißt einfach immer wieder den rein.
Roadhouse.
Das geht auch. Ich meine, du hast ja vorhin auch schon erwähnt hier, Everybody Wants Some. Haben wir auch zweimal rezensiert, einmal eben von dir, einmal von mir.
Ja, vielleicht will die Welt nochmal deine Sicht auf Roadhouse kennenlernen.
Vielleicht, ja. Ich habe schon ein bisschen Bock, den zu gucken. Also hatte ich sowieso immer. Aber
ey, das musst du auf jeden Fall machen, Alter. Das ist schon, wenn du mal irgendwie ein paar Jungs da hast, dann schmeiß Roadhouse rein.
Ja.
Kann man feiern, das Ding.
Ich muss ja heute noch arbeiten und wenn sich einer einen komischen Musikwunsch bei mir irgendwie ablässt, dann Kicking.
Roadhouse.
Dann gibt es einfach nur Kicking. Das ist die Lösung aller Probleme.
Ja, Mann.
Guter Tipp. Ja, wunderbar. Dann sind wir durch für heute und können ankündigen, dass wir in der nächsten Episode unseren Kumpel Chris Rodriguez am Start haben.
Yes.
Und mit dem reden wir über Strange Days.
Oh ja.
Da gibt es Sci-Fi-Stoff von Catherine Bigelow.
Geil.
Freuen wir uns drauf. Das ist unser gemeinsamer Film. Und dann bringen wir natürlich noch Gesehenes von uns selbst mit, was wir nicht, wo wir nicht wissen, was der andere da so guckt.
Ich freue mich ja sehr auf Strange Days.
Ja.
Das war mir wirklich lange her, aber als der rauskam, mochte ich den sehr.
Ich auch. Bin mal gespannt, wie der sich schlägt beim Rewatch.
Mm, eben.
Ist schon eine Weile her.
Ja, Ich weiß noch, da erzählen die ja Silvester 99, ne?
Stimmt, ja.
Die erzählen die Jahrtausendwende, ja.
Dabei, wann wurde er gedreht? 97?
Ja, ja, es war kurz davor.
Okay, ist auch witzig.
Vor allem ne, mit dem Zeitsprung, was die für eine Technologie erzählen, was da gibt und so. Ist schon
Blade
krass.
Runner, überleg mal, ist auch schon vorbei.
Ja.
Müssten wir überall fliegende Autos haben und diese ganzen Wolkenkratzer und so.
Naja,
warum gehen die da nicht ein bisschen weiter in die Zukunft?
Wobei, also hat mich selten irgendwas so angemacht, wie die Technologie, die in Strange Days erzählt wird.
Mhm.
Das schon...
Mit den Träumen
fand ja, Mann, gut, ja. Geiler Trip. Sieht zumindest so aus.
Ja, ist auch lustig, dass wir Chris dabei haben, weil dadurch haben wir ja praktisch noch das Bild von der Erstsichtung.
Ah ja, stimmt.
Der sieht ihn zum ersten Mal nach all der Zeit und bei uns ist ein Rewatch nach langer Zeit. Also haben wir so verschiedene Perspektiven.
Mensch, haben wir wieder optimal gelöst, das Ding.
Optimal.
Optimal, hey.
So, optimal gehen wir jetzt noch in den Feierabend.
Yes, sind wir durch für heute.
Und sagen Arrivederci.
Danke an alle, peace.
Bewegt Bild Banausen.